So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf. Ein weiteres Mal mit meiner Wenigkeit, Kai Nunnergade, und dem lieben Berliner, Steffen Jupiter Nomi Fritzmeier. Steffen, wie ist es?
Der eine liebe Berliner.
Ja.
Ja, schön dich zu sehen. Das sind wilde Zeiten, in denen wir leben.
Ja, es ist 2020.
So ist es.
Merkt man jeden
Aber
Tag.
ich dachte, wir würden das jetzt halt langsam so ein bisschen ausbremsen, ausfaden und dann ins Paradies 2021 dann mit Schwung einfahren. Das hätte mich schon erfreut.
Valhalla vielleicht, aber.
Wirkt erstmal wahrscheinlicher. Ja, ich habe tatsächlich, haben wir gerade schon kurz besprochen, nicht so viel E-Sport geschaut wie Politik die letzte Zeit. Aber das macht ja nichts. Ich habe trotzdem auch E-Sport verfolgt. Und der E-Sport schwappt auch ein bisschen rüber. Cloud9 memt ein bisschen über die US-Wahlen. Habe ich das Gefühl, da sind wir jetzt im richtigen Universum langsam wieder angekommen.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so feiere. Schadet wahrscheinlich nicht.
Findest du zu ernster Zusammenhang, um darüber zu memen, oder warum?
Ich finde das, ach, gehört absolut nicht in den E-Sport-Eintopf, sowas, ne? Aber also ich finde, dass grundsätzlich alles in eine sehr populistische Richtung geht und da jetzt einfach nochmal für zusätzliche Likes das Meme rauszuhauen zur Wahl, also. Schadet ja nicht, aber also die Grundtendenz, sag ich mal, die Grundentwicklung. So.
Ja, okay, kann ich sehen.
Aufmerksamkeitserregend in meinen Augen.
Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, mich nervt, dass offensichtlich da ein paar Leute auf Twitter ein paar Coachings hatten, dass sie einfach jeden Tag eine bescheuerte Frage stellen sollen, wo jeder getriggert ist, um darauf zu antworten. Das finde ich auch sehr anstrengend. Und das, naja.
Das ist doch schon, ja. Ja, das ist halt für die Interaction.
Ja, genau, deswegen, also ich meine einfach, also es ist so durchschaubar. Aber ich kann mich auch nicht immer dagegen wehren, darauf zu antworten. Aber es ist halt einfach so.
Ich wehre mich immer.
Ich hatte
Aber
tatsächlich.
ich weiß ganz genau, was ihr da macht. Ihr kriegt mich so nicht.
Ich hatte
Ich
tatsächlich
fand das schon.
für mich selber einen der erfolgreichsten Tweets überhaupt, weil ich geantwortet habe, warum mein Twitch-Account so heißt, wie er heißt. Da waren viele Leute interessiert dran.
Okay.
Also ich wusste nicht, ich dachte tatsächlich, es gewinnen nur die Leute, die die Frage in den Raum stellen. Ich wusste nicht, dass ich auch mitgewinnen kann. Jetzt muss ich re-evaluieren, ob ich das gut finde oder nicht. Nee, ich finde es wirklich disgusting. Aber ja, ich konnte mich da nicht wehren. Die Geschichte habe ich immer gerne erzählt.
Das ist so eine Interaktionssache, und immer wenn ich Leute das machen sehe, macht es mich traurig.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass ich Joe Miller oder so hatte ich früher, war es ja so, vor Twitter richtig durch die Decke gegangen ist und TikTok, ne, an euch ganzen Jungspunde da draußen, da haben wir die Sache noch über Facebook gemacht. So wie eure Eltern. Und da gab es halt auch Fanseiten. Auf jeden Fall gab es damals Facebook-Zeiten vor 10 Jahren halt auch noch Joe Miller als aktiven Kommentator, der jetzt eher so in den Hintergrund bei der ESL gegangen ist. Und der hat irgendwie vor einem Jahr oder 2 hat er angefangen, seinen Facebook-Account wieder zu reaktivieren. Und dann muss er natürlich erstmal den Algorithmus pushen. Und dann kommen die ganze Zeit irgendwelche so eine Fragen, wo ich weiß, liest du dir nicht durch, es interessiert dich einen Scheißdreck, du willst einfach nur Interaktion.
Ja.
Und ja.
Ja, ich bin da eigentlich bei dir. Aber gut. Ja, so funktioniert halt diese Welt. Ich meine, letztlich ist das halt auch immer die andere Seite. Da muss man irgendwie auch ein bisschen akzeptieren, dass die Sponsoren die Reichweite wissen wollen und so. Bla bla.
Ich verurteile es ja auch nicht so. Also ich weiß ja, weswegen es gemacht werden muss, aber es ist halt so boring, so nervig.
Also wenn die Leute nichts anderes machen, finde ich, sinken sie schon in der Gunst. Also gibt so ein paar Twitter-Kanäle, die halt wenig, weißt du, einfach so aus Interesse irgendwas kommentieren, sondern einfach nur auf den Ball aufspringen oder den einen guten Gag auf Twitter gelesen haben und den selber einfach nochmal schreiben. Das finde ich immer dann ein bisschen.
Der gleiche Gag in 10 verschiedenen Arten und Weisen durch die Timeline fliegt, ja.
Ja, genau. Das geht mir dann ein bisschen zu weit. Aber gut, ich meine, das ist ja sowieso diese Welt. Den guten Post zur S-Wahl von den Berliner Verkehrsgetrieben, den ich irgendwie vor 3, 4 Tagen retweetet habe, wo mein Discord schon gesagt hat, naja, ist halt nicht ein besonders cleverer Joke, aber ich jetzt trotzdem von meiner Familie aus allen Richtungen die nächsten Tage auch immer noch mal serviert bekommen. Das ist halt einfach gut.
Es ist einfach Berliner Bubble-Humor.
Ja, so muss es sein.
Das kann natürlich sein, ne? Dass das die Hauptstädter, die ticken ja eh noch mal so ein bisschen anders.
Das stimmt natürlich. War tatsächlich ganz cool. Ich habe die Wahl gestern Nacht halt lange geguckt mit einem Freund und bin dann morgens, also morgens sehr früh, mit dem Fahrrad einmal durch die ganze Stadt gefahren.
Ich dachte, du streamst das auch. Ich dachte, du machst so Live-Commentary. Ich hatte um 0 Uhr deinen Kanal eingeschaltet und wurde überrascht von, ne?
Das tut mir
Sofort
leid.
da.
Ja, ich
Ich hatte
glaube.
irgendwann im Chat, hatte ich mal reingeschaut und da stand dann, ja, ab 0 Uhr macht Nomi mit Hans-Peter zusammen die große Wahlnacht, weil ARD hatte angefragt, aber ja.
Das musst du nicht ganz richtig verstanden haben.
Na gut, vielleicht ist irgendwas.
Aber du hast jetzt hier meine Geschichte unterbrochen. Ich finde das immer so
Ja.
toll, so morgens oder auch ein bisschen so abends durch Berlin mit dem Fahrrad zu fahren, weil was sich einfach wirklich auch besonders anbietet. Also man kann wirklich einfach sehr gut auch in Berlin Fahrrad fahren. Gerade so eine Innenstadt ist inzwischen ganz gut ausgebaut. Ne, auch wenn in den traurigen Bezirken es immer noch eine Katastrophe ist. Aber dann einfach, ne, was weiß ich, durch diese ganzen Sehenswürdigkeiten, also durchs Brandenburger Tor zu fahren, an der amerikanischen Botschaft vorbei, am Holocaust-Mahnmal. Also man hat einfach das Gefühl, hier dreht sich die Welt. Aber steht komplett still halt dann morgens um 5, 6 oder so. Also irgendwie, ich finde das einen spannenden Kontrast so. Nehme ich dich mal mit, wenn du hier bist. Treffen wir uns morgens um 5, 6. Deine Fahrradtour.
Nee, treffen wir uns am Abend um 17:30.
Das geht auch ganz,
Und,
obwohl man muss ein bisschen später fahren, weil sonst sind die Leute noch, weißt du, da ist noch Feierabendverkehr und das kann auch wirklich sehr anstrengend sein.
nein, wir treffen uns um 17:30 und fahren mal halt irgendwie nach. Dann
Ja, okay, das geht.
essen wir eine Kleinigkeit oder so und morgens um 17:30 mit dem Fahrrad durch die
Ah,
Stadt.
okay, that's the spirit. Okay, alles klar, mach mal. Sorry, ich habe ein
Ja.
bisschen abgelenkt jetzt vom E-Sport.
Nee,
Wollen
ich
wir
dachte
dahin
nur
wieder
so, wenn ich
zurück?
um 17:30 aufstehen würde, um mit dir Fahrrad zu fahren in Berlin, ich glaube, ich wäre halt einfach grumpy am Morgen.
Ja, kann ich sehen.
Also ich glaube, wenn ich früh aufstehen müsste zum Spazieren gehen, das
Das
habe
Ding
ich in
ist
meinem
halt,
Leben sehr wenige Male gemacht und ausschließlich im Urlaub, um dann, ne?
dass man generell da mit Hamburgern halt häufig mit konfrontiert ist.
Ja. Weswegen genau?
Die sind dafür bekannt, ein bisschen grumpy zu sein, mal.
Ach so, ja. Ja, gut. Das stimmt, wenn sie mit Berlinern zu tun
Das
haben,
kommt ja
ist
nicht von ungefähr, solche Geschichten. Also das weiß man dann einfach auch.
so eine Gerüchte, ja.
Okay, lass uns
Hey,
über
was ist
E-Sport
denn mit
reden.
amerikanischen Wahlkampf aus Headhunter-Gesellen und Spazieren?
Ja,
Ja,
das war jetzt aber auch weltbewegend. Da musste man jetzt mal ein bisschen reinschauen. Okay, tatsächlich, was ich nicht verfolgt habe, kann ich schon vorne wegnehmen, ist StarCraft, die GSL. Das muss ich tatsächlich auch sagen, hat mich früher schon immer nicht richtig abgeholt, wenn da nur noch koreanische Terraner spielten. Das war schon immer so, dass ich da einfach dann wenig Bock drauf hatte. Aber europäische StarCraft-Action, da freue ich mich immer ganz, ganz gerne dran.
ja,
Okay.
ich habe auch kein StarCraft gesehen. Ich fände es aber, also.
Chat ist auch Tilt. Also
Also, ich fühle
anscheinend
mich
musste man das
natürlich
sehen.
für deine Core-Community, ne? Also, mir steckt das Messer hinten im Rücken
Ja,
drin.
okay, das tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Erwartung berechtigt gewesen wäre. Ich habe auch früher einfach nicht gerne die GSL verfolgt, wenn da nicht gerade Jhin Rho spielte oder so.
Find ich so eine krasse Aussage. Also, das ist ja eigentlich so wie zu sagen, ja. Also, ich gucke nicht so gerne die Champions League, weil da spielen so gute Leute. Ich gucke lieber die Kreisklasse.
Nee, weißt du, was der Vergleich besser ist? Der Vergleich ist aus meiner Perspektive so ein bisschen, als würde man das Viertelfinale von Suning gegen Top vergleichen mit Damwon gegen, wie heißen die? DBZ. Ich weiß nicht mehr, wie das zweite koreanische Team heißt.
Was?
Bei den Worlds gab es doch das koreanische Viertelfinale und das war sehr langweilig. 3-0 ohne Chancen.
Ach ja, ah ja.
Und also das ist halt also ein ähnliches Problem habe ich halt mit koreanischem StarCraft. Das ist häufig einfach sehr stark geskriptet, weil die einfach robotermäßig sehr, sehr stark diese Sachen einfach runterspielen. Das stimmt natürlich nicht für jeden einzelnen Spieler und so weiter, aber insgesamt drüber weg ist das eigentlich schon über die 10 Jahre meistens so gewesen. Also natürlich habe ich mir gerne mal einen MC zum Beispiel angeschaut, aber das liegt halt auch daran, dass man als Protoss die schwächere Rasse hatte und deswegen sich ein bisschen was ausdenken musste, während Terraner und Zergs natürlich einfach immer nur den gleichen Stiefel runterspielen. Und das finde ich halt dann immer ein bisschen langweiliger einfach.
Lasst euch einfach nichts erzählen für alle Leute, die wenig mit StarCraft am Hut haben. Das ist einfach eine unfassbare Lügenpresse, die ihr verbreitet.
Und
Also,
in der
googelt das einfach mal selber nach Turnier-Winrate All-Time StarCraft 2 aufgeteilt nach Races. Und dann seht ihr, dass der Nomi da Quatsch redet. Eigentlich gibt es nur eine vertretbare Rasse, das sind natürlich die Zerg. Und dann, wenn man Restehre behalten möchte, spielt man Terraner. Und ansonsten spielt man random. Ich habe hartes Echo, wird gesagt.
ich habe mich dann direkt mal selbst gemutet, damit das Echo nicht mehr da ist. Es kann es eigentlich nicht geben. Also
Jetzt besser.
ich stell dich mal lauter und mein Headset ein bisschen leiser. Dann müsste das gehen.
So machen wir's. Ja, bei StarCraft waren wir. Ich finde nicht, dass man das so krass vergleichen kann. Und du meinst, dass die koreanische Spielweise, sagen wir mal, eher einschläfernd ist. Ist das in der letzten Zeit so gewesen? Weil ich muss sagen, ich habe jetzt seit einigen Jahren nicht mehr aktiv StarCraft verfolgt. Aber es gab ja eine Zeit lang, ich sag mal so, die ersten 2, 3, 3,5 Jahre habe ich schon sehr, sehr viel StarCraft geschaut. Das global tatsächlich. Und da fand ich die Koreaner überhaupt nicht einschläfernd. Im Gegenteil, sondern ich fand, es war High Extensive, Micro und Macro Play. Und es hat, also rein spielerisch fand ich es nicht ermüdend, sondern mir haben halt einfach dann die Stories gefehlt oder der Grund, jetzt noch einzuschalten.
Ja, also es war auch sehr unterschiedlich, muss man sagen. Es gab da einfach unterschiedliche Epochen, auch was das Meta angeht. Also es gab zum Beispiel Zeiten, es ist natürlich meistens einfach TVZ gewesen, weil Protoss halt eigentlich nie eine Chance hatte. Aber also Memes aside, es war tatsächlich so, wenn Protoss eine Chance hatte, dann meistens über relativ stupide All-Ins, ne? Also Blinkstock All-In gab es eine längere Zeit, die sehr, sehr stark war, und Immortal All-Ins. Das waren so die Strategien, die sich wirklich lange Zeit durchgezogen haben und wo sich dann so Leute wie MC oder Parting abgesetzt haben von den anderen, weil sie einfach das so gut gespielt haben, dass sie damit dann halt die Finals erreicht haben und so. Aber es waren selten die krassen Makro-Games. Während die richtig sehenswerten Matches wirklich meistens TVZ waren, also es gibt natürlich Ausnahmen, wo dann die Kontrolle von zig Einheiten gleichzeitig Drops überall und so weiter, das machte schon viel Spaß. Ja, da hast du völlig recht. Trotzdem waren, mich hat ja auch da immer schon diese strategische Cleverness einfach besonders erfreut und das haben einfach die Europäer immer mehr gemacht. Vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive, dass sie insbesondere die Koreaner halt nicht immer schlagen konnten auf einem reinen Makro-Level. Und dann haben sie sich halt einfach ein paar Tricks ausgedacht. Und das hat mir immer mehr Spaß gemacht, wenn es ein bisschen durchgeschüttelt wurde, das normale Standardspiel, der normale Standardaufbau und so. Und ich kann dir nicht sagen, wie es momentan ist. Also ich glaube, StarCraft ist generell einfach viel besser noch geworden, also StarCraft 2 explizit, weil Legacy of the Void eigentlich viele gute Sachen gemacht hat. Aber ich spiele es ja einfach nicht mehr aktiv und insofern gucke ich mir nur noch so häppchenweise die Sachen an, die mich richtig reizen. Und das sind halt einfach die Spiele, wo meine alten Kumpels spielen. Insofern würde ich jetzt auch gerne in einer Stunde Showtime gegen Marine Lord gucken,
Schaffen wir ja vielleicht.
Aber ich werde dann noch ein bisschen selber streamen. Aber tatsächlich, ne, das ist für mich einfach spannender. Da laufen die DreamHack Masters und da sind noch die alten drei, was ich dir immer wieder erzähle. Das sind halt alles drei einfach ehemalige Kumpane von mir. Hero Marine, Lambo und Showtime. Und denen guck ich einfach dann noch ein bisschen motivierter zu. Und das liegt aber auch an dem Aspekt, den du gesagt hast. Ich kenne halt einfach dann die Storylines zu den Südkoreanern nicht so ausführlich, jedenfalls bei vielen nicht. Also da bin ich einfach nicht so invested. Das ist einfach der Punkt.
Ja, kann ich sehen. Mal gucken, wie lange es hier noch gibt.
Die
Die
GSL.
GSL. Ah.
Na gut, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt,
Schweigemoment für StarCraft.
wer eigentlich gewonnen
Da
hat.
rein.
Also ich meine, das Finale war TY gegen Maru. Das sind jetzt ja natürlich keine neuen Leute. Also ich weiß nicht, das hätte mich, glaube ich, nicht vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, wie TVT momentan aussieht. Aber TVT hat mich nie so sehr abgeholt wie andere Matchups. Auch
Ich
wenn.
verwechsel TFT jetzt an die Zuhörer. So, da wird über Terran vs. Terran das Matchup gesprochen.
Ja, okay. Ja. Nee, ich meine, ansonsten freue ich mich halt natürlich, ne, dass die alten Hasen da immer noch aktiv sind und spannende Matches spielen. Und ich verstehe jeden, der das immer noch gerne verfolgt, aber mir geht es einfach nicht so. Es ist einfach für mich jetzt zu weit weg.
Glaubst du, es wird dich mehr in den Bann ziehen, wenn mehr Jugendliche quasi in Startlöchern stehen, um die Spots der Profis zu erkämpfen?
Wenn
Glaubst du,
mir
es
diese
richtet sich?
Geschichten erzählt würden, ja.
Aber zum Beispiel, ich habe auch E-Sports, sage ich mal, so angefangen, richtig die ersten Sachen zu sehen, war mit Warcraft 3. Und ich habe früher richtig gerne Warcraft 3 mir angeschaut. Und jetzt gab es ja Back to War oder gibt es ja Back to Warcraft, die sich da wirklich über Jahre lang wieder zurückgekämpft haben und eine richtige Warcraft-Community aufgebaut haben. Aber ich schaue die Spiele irgendwie nicht. Also ich gucke es mir an, es catcht mich nicht mehr und auf der einen Seite finde ich sehr, sehr cool, dass ich die ganzen Namen von früher da wieder sehe. Also dass die ganzen, sag mal so respektvoll wie es geht, Boomer da jetzt Warcraft 3 spielen.
Ja.
Ja. Also sind alles Maschinen, nicht falsch verstehen. Ja. Ich habe höchsten Respekt vor denen. Aber ich fände es halt auch cool, wenn irgendein 14-Jähriger jetzt kommt und mal sagt, so, zeig mal, wie Warcraft 3 gespielt wird und auf den Tisch schaut. Also,
Ja,
wenn das passiert, würde ich halt wieder Warcraft 3 gucken.
okay, das kann ich verstehen. Aber also so hat es halt so ein bisschen, macht so ein bisschen den Eindruck wie so eine Altherren-Betätigung. Permanente Fun-Matches, also so beim Fußball diese Verabschiedungsmatches,
Ja.
wo nochmal Grubby und Todd einmal durch die Arena gewunken werden und Happy alle abfarmt und so.
Ja, wo sie nochmal einen Elfmeter schießen dürfen.
Ja, genau.
Ja.
Ja,
Ja, aber es ist doch so ein bisschen so, oder?
ich meine, also ich glaube, es wird, wie du sagst, es wird ihm, glaube ich, nicht richtig gerecht, aber genau, man hat auch das Gefühl, natürlich können sie das Spiel gut. Und wenn in den letzten 10 Jahren niemand mehr versucht hat, das zu spielen, warum sollte da auch jemand anders angreifen? Und warum sollte jetzt ein 14-Jähriger anfangen, Warcraft 3 zu spielen? Ja, sehe ich schon, geh ich mit deiner Sichtweise.
Und dann zusätzlich, also ich weiß nicht, vielleicht spielt zusätzlich.
Haben wir schon wieder viel Hate auf uns gezogen? Sehr gut.
Ja, gut, aber wenn du zuerst anfängst und sagst, ja, Freunde, StarCraft habe ich nicht geguckt, und dann kommst du raus und sagst, ja, Warcraft, also diese alten Hasen, die will doch keiner mehr sehen. So, natürlich kriegst du dann Hass.
Ja gut,
So.
aber das hast du jetzt gesagt. Ich habe ja nur dich geschützt ein bisschen, während du mich ja komplett
Ich
fertig
habe mich
gemacht
verkauft
hast.
direkt einfach so. Genau, die Sympathiewerte, die heimen sich mir ein. Ja. Ja, nee, wie gesagt, also alles Helden meiner Jugend, diese Warcraft 3-Spieler, aber es holt mich nicht mehr so ab. Vielleicht auch, weil, also, man hatte irgendwie so eine leichte Hoffnung auf Reforged und dann haben die den Karren so, ne, gegen
Ja,
die Wand
also
geheizt,
das hat
dass
mich
ich mir
wirklich
gesagt
auch
habe, komm,
ohne Ende
also.
getiltet, ja. Wie geht's dir denn mit Gung Fu Banda? Der ist plötzlich wieder aufgetaucht in StarCraft.
Ja, der sagt mir tatsächlich auch noch was.
Ja, ne? Ist also gefühlt ein alter Hase, der ist aber natürlich 22. Und der war natürlich jahrelang eigentlich nicht mehr da und jetzt ist er plötzlich wieder da und greift ein bisschen zumindest an. Also war eben unter diesen drei Deutschen, die ich genannt habe, der vierte im Bunde, der nochmal versucht hat, da ein bisschen.
Ja.
Wer ist hier auch schon zu alter Hase? Müsste schon 14 sein?
Nee, das. Wenn Gung Fu Banda jetzt nach Korea fährt und in der GSL mitspielt, ja, dann wird er interessant. Aber
Ja,
also es
aber
ich
das sage ich ja auch. Deswegen mochte ich ja die Zeit mit Jinro oder auch mit TLO in.
oder Hack.
Ja, aber Huck war wirklich immer sehr unsympathisch.
Ja, aber war halt Western Player in Korea, also
Ja, habe ich dann
musste die
auch,
Daumen gedrückt werden.
genau, habe ich natürlich mitgemacht, ne? Keine Frage, aber
Nee,
der hat
aber
wirklich mal
was
viel Quatsch
Banner
erzählt.
angeht, also das war, also. Ich gucke mir, glaube ich, also hauptsächlich fast nur immer Champions League an, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich mir so viele verschiedene Sachen, also E-Sport-Sachen angucke, dass ich mir zweite Liga damals nicht angucke und Kung Fu Wanda war doch eigentlich nicht so, ja, ohne es böse zu meinen, war doch nicht S-Tier, sondern eher A oder B-Tier, oder? In
Ja,
der
klar.
europäischen Szene und von daher auch
Aber er
ganz
hat es
gut.
jetzt halt geschafft, in den DreamHack Masters in die Playoffs zu kommen, immerhin. Also, das ist schon gut.
Ist ja nice.
Aber er ist auch rausgeflogen jetzt schon. Also, insofern kann ich dir jetzt auch nicht widersprechen. Ja, aber trotzdem,
Ja.
das kann ich ja vielleicht. Also, weißt du, wir haben ja so ein bisschen jetzt hier diese. Wir hatten ja quasi einen Monat lang Fokus auf Worlds und ich finde, das ist jetzt so die Folge, wo wir einerseits das abschließen, aber andererseits uns auch fragen, was läuft denn sonst noch so? Und da finde ich, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, dass da gerade ein cooles StarCraft-Turnier läuft, was man wirklich einfach jetzt sich die nächsten Tage reinziehen kann. Und wir haben ja das letzte Jahr immer wieder zwischendurch über Serral und Reyna gesprochen, die natürlich jetzt auch wieder im Winner-Bracket durchfahren. Und dazu gehört noch ein bisschen Klemm. Da hat man noch den relativ jungen Terraner, sodass es nicht nur Zerg gegen Zerg-Action ist, an der man sich ja freuen kann. Und ja, insofern glaube ich, das Turnier macht schon Spaß. Und man kann jetzt erstmal noch die Daumen drücken, dass vielleicht es einer der drei Deutschen noch schafft, da im Loser-Bracket am Leben zu bleiben. Also es ist, glaube ich, schon jetzt für die nächsten Tage guter Content, der dir vielleicht auch Spaß machen würde.
Alle drei
Zumal.
Deutschen im Loser Bracket?
Bitte?
Alle Deutschen im Loser Bracket?
Ja, Lambo wartet auf den Gewinner von Gerald und Soul, was wahrscheinlich, so wie ich mich jetzt auskenne, Soul sein wird, würde ich annehmen. Der sich da durchsetzen müsste. Und Marine Lord ist der Gegner von Showtime. Das könnte knapp sein. Und danach muss er gegen Euthermal. Das wird dann spätestens richtig knapp für Showtime. Und Hero Marine muss gegen Hellraiser ran. Was, glaube ich, laufen müsste. Hero Marine ist, glaube ich, ziemlich gut drauf, eigentlich. Hat aber 3-0 halt verloren gegen Serral, aber da kann man natürlich auch niemandem Vorwurf machen.
Na gut, halt Overlord.
Ja, nee, aber also ich glaube, ne, es geht ja nur darum, dass man jetzt die nächsten 3 Tage da einen E-Sport hat, den man gucken kann. Ein anderer E-Sport, den man gucken kann, ist Tetris. Hast du da schon reingeschaut?
Nee, dieses Jahr noch nicht.
Verdammt, ich auch nicht.
Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da reingucke.
Warum?
Es liegt nicht an Tetris, sondern es liegt an mir. Nee, also es. Als ich das erste Mal Tetris geguckt habe, habe ich den, weiß nicht, sieben- oder achtfachen Weltmeister, ne, der aussah wie ein Warcraft 3 Profispieler, gesehen, wie
Okay.
er. Ja, ich dachte, den nimmt man mit.
Ja,
Wie
sicher.
er gegen quasi so einen Young Newcomer denn angetreten ist. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich Tetris gesehen habe, das gesehen habe. Und dieses Youngblood hat gewonnen. Aber was mich so dermaßen abgeholt hat, war das Setting, wie sie diese Weltmeisterschaft gemacht haben. Also die hatten so einen Holzschultisch gefühlt, wo die zwei Kommentatoren dran saßen. Es war einfach richtig ehrlich, irgendwie nur so 3 Meter entfernt saßen die zwei Competitor dann zusammen vor ihrem Fernseher. Ich glaube auch noch Splitscreen. Ich bin nicht keine Hand ins Feuer, ja, aber es war einfach so pur,
Ja,
so
okay.
absolut ehrlich. Ich habe es einfach so krass genossen, diese Atmosphäre, dass da Freunde zusammensitzen und richtig hart dieses Spiel abfeiern. Und ich glaube, das wird mir fehlen, weil so beeindruckend das auch ist, wie schnell und präzise und gut die Tetris spielen und wie sich diese Ergebnisse, also wir haben ja im Discord so eine Entwicklung der Jahre von den Teilnehmerergebnissen und also wie krass die Performance sich verbessert hat. Aber so beeindruckend wie das auch ist, ich brauche das Gesamtpaket, damit ich da mit einem Grinsen davor sitzen kann.
Das ist ja wirklich lustig, weißt du, dass du jetzt da quasi eine gegenteilige These zu dem fährst, was du quasi davor gesagt hast. Dass du jetzt quasi die richtige Champions League hast, wo alle krass sind und nicht
Ja.
nur zwei Leute noch Tetris spielen.
Ja,
Dass
aber also es.
der Wettkampf jetzt dann egal ist, weil du nicht genug Clown-Fiesta drumherum hast.
Ja, was heißt hier Clown-Fiesta? Ich erwarte ja nicht, dass die krassen Interviews kommen, ja, und die sicken Einspieler wie bei anderen E-Sport-Produktionen, aber diese Production, dieser Production-Charme ist so wichtig, um mich bei Tetris zu halten, dass ich mir da sitzen kann wie, und feiern kann und mir denke, wie geil sind die denn bitte? Weil das war die ersten 2 Jahre, die ich es gesehen habe. Ist einfach unendlich feierbar, finde ich.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das waren schon coole Events. So vom, ja, also letztlich wirkt es halt so ein bisschen, als würde man einem 1998-Event zuschauen. Ne? Also weil es einfach noch so einen altbackenen Flair hatte, ja.
Ja, auch noch 2007, 2008 Event. So lange ist es noch nicht her, dass das ganz sehr, sehr sporadisch aussah. Also.
Ha, okay. Also tatsächlich haben wir uns damit auch nicht so hart in die Nesseln gesetzt wie bei Warcraft und bei StarCraft, weil
Wir
Number
haben
Two.
gedacht, die Tetris-Community, die treten nicht ganz so hart durch.
Number Two wollte ich da nochmal hervorheben. Der hat also wirklich so einen richtig geilen Zusammenfassungspost bei uns im Discord geschrieben, sodass man das wirklich sehr gut informiert verfolgen kann, wenn man Interesse hat. Ja, gut, und also ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen reinschauen, aber der schreibt auch, die Live-Action war schon geiler. Also bin ich jetzt ein bisschen beruhigt, dass du da offensichtlich in die richtige Kerbe getreten hast.
Ja, auch ein blindes Huhn, ne?
Ich bin auch überrascht tatsächlich, ja. Man muss sagen, Tetris läuft auf ESPN, die anderen Sachen nicht so. Wirklich? Das ist ja crazy. Da würde
Ja
ich
gut,
tatsächlich.
vielleicht liegt das aber auch an der ESPN Target Group. Also.
Du meinst, da sind die alten Warcraft 3-Spieler alle dabei.
Ja, das heißt, oh, warte mal, Tank ist gerade zu Ende. Da können wir doch nochmal ESPN reinschalten.
Aber das finde ich
Guck
einfach
mal, sie hat das
spannend.
gemacht.
Also die TV-Produktion dazu mir mal anzuschauen, da müsste ich mal tatsächlich mal reingucken. Also das interessiert mich einfach, wie sie das umsetzen. Weil da ist ja nicht viel zu machen letztlich. Weißt du, also mit der Covid-Situation kann da eigentlich nicht allzu viel.
Was man sich halt wirklich angucken, also zumindest anhören kann, ist ein Tetris-Cast. Weil ich
Ja.
habe mich gefragt, wie castet man Tetris? So, wie macht man das spannend? Und also, die haben es halt
Und noch
teilweise
ein
wirklich.
Block, und noch ein Block.
Und Tetris! So, und dann hypen die halt jedes Mal, wenn so eine Viererreihe kommt. Das wird halt, also, mir war auch nicht bewusst, dass Tetris halt der Begriff ist dafür, so eine Viererblockreihe, weißt du, mit einem langen Stein zu beenden.
Ja.
Aber das ist halt ein Tetris.
Nee, aber tatsächlich auch, also diese alten Sachen, die du ansprichst, da gibt es ja auch sehr erfolgreiche YouTube-Videos, die das so ein bisschen zusammenfassen und so weiter, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich diese Schinken mal anzuschauen. Und tatsächlich also erklären die Caster auch sehr, sehr gut, was also strategisch passiert und so. Also man kann schon wirklich mitfiebern, weil sie einem erklären, was jetzt passieren muss und dass sie wissen, okay, der lange Balken kommt gleich, jetzt warte, warte, jetzt gleich. Und dann hat man halt diesen kleinen dramaturgischen Aufbau, den man braucht, um sich dann über das Tetris richtig freuen zu
Ja, und
können.
die erzählen halt auch was über die Storylines der Leute. So. Und wenn die auf einmal kommen, dann hast du da Leute, die einfach Jahre in der Szene sind und erzählen, ja, damals, ne, hat er die Cola von dem anderen verschüttet und seitdem Erzfeinde. So. Das ist herrlich. Das ist so geil einfach. Ja.
Na gut, ich habe tatsächlich jetzt wieder ein bisschen mehr Lust
Ja, ich
gekriegt,
auch
nochmal
tatsächlich.
reinzugucken.
So, was drüber geredet hat, vielleicht muss er da nochmal drauf gucken.
Wo finde ich denn da den Schedule?
Nee, der wurde doch, hat Number Two doch sicherlich.
Nee, ich habe jetzt da keinen richtigen so.
Ich hatte vorhin noch geguckt.
Ah, das Schedule hier. 8. November endet's. Und am 7. November geht's weiter. Also wir gucken nächstes Wochenende. Ach nee, Quatsch, das ist noch die Gruppenphase alle. Da haben wir ja noch ewig Zeit. Da kann man ja noch richtig einsteigen. Das ist ja wunderbar. Also einfach am Wochenende kann man das schauen. Spät in der Nacht natürlich.
Nachdem man jetzt die ganze Zeit StarCraft geschaut hatte, kann man dann Tetris Classic schauen.
Ja, so
Classic
ist es.
Tetris.
Hervorragend.
So machen wir das nämlich. Beziehungsweise du machst das so.
Ja,
Ich gucke in Tetris mal rein.
ach
Und
so, ich
ansonsten
wollte.
war ich auch richtig froh, dass die Worlds jetzt zu Ende sind, weil man musste ja schon, ne?
What?
Man musste und durfte recht viel E-Sport verfolgen.
Hey, und es wurde dir zu viel, oder was?
Ich muss sagen, die ersten 2 Wochen, wenn man versucht hat, fast alle Matches mitzunehmen,
Ja.
war es dann schon viel. Man hat sich natürlich dann doch immer gefreut und vor allen Dingen auch aufs Finale gefreut. Aber das Finale hat mich richtig enttäuscht irgendwie. Wie geht's dir da?
Mir hat eigentlich von vornherein einfach die Gruppenphase auch viel Spaß gemacht, weil ich hatte ja vorher, hatte ich glaube ich auch hier mal erzählt, fand ich das einfach nett von Frau Baumann, die Tweets zur Quarantäne in China zu lesen und hatte dann das Gefühl, Rogue drücke ich auch die Daumen und es wurde ja für alle Europäer dann in der Gruppenphase knapp, also da mitzufiebern fand ich eigentlich schon ganz cool. Da war halt Mad Lions ein krasser Letdown. Also ich hätte einfach nicht gedacht, dass Mad Lions so komplett reinfeedet, weil dann hätten wir jetzt auch die legendäre Schalke-Geschichte machen können. Das hat sich nicht gelohnt. Und tatsächlich war ich dann nicht so gehypt eigentlich für das Fnatic-Match, aber im Nachhinein war das ja da quasi das beste Spiel des Turniers, so als europäischer Fan, ne? Der einfach die europäischen Spieler da nach vorne rennen sehen möchte, weil das war ja einfach überraschend gut, ne? Weil also das Ausscheiden von G2 war halt auch wirklich, hatte man nicht viel von, leider. Also da konnte man nicht so richtig genießen. Ja, und das Finale selber, habe ich dir vorhin schon erzählt, konnte ich leider nicht so genießen, wie ich es gerne genossen hätte, weil meine Mutter Geburtstag hatte und ich mit der Kraniche anschauen war, während Korea und China aufeinander trafen. Und ich habe dann mit meinem Bruder immer so einzelne Maps eingestreut, aber es war halt nicht die gleiche Experience. Obwohl es ganz nett war, weil meine beiden Schwestern interessiert nachgefragt haben und mitgeschaut haben. Also es war so als Familienerlebnis, E-Sport ganz nett. Aber ich hatte halt nicht die volle Experience einfach. Insofern schilder du lieber.
Ja, ich bin aufgestanden und habe den Stream angemacht und habe mir gedacht, ja, jetzt guckst du mal, wie Riot das Ganze aufgebaut hat. Das einzige Live-Event oder sagen wir mal das Live-E-Sport-Event dieses Jahres, weil machen wir uns nichts vor. Ansonsten gibt es nicht viel und gab es nicht viel. Ja, und dann kam die Opening Ceremony, also Riot hat ein Jahr davor mit KDA ja quasi ihre eigene Band etabliert, auch in der Szene, und haben ja sehr gut Skins verkauft und ja, gut Publicity darüber generiert und haben sich gedacht, alles klar, es hat gut funktioniert, das machen wir jetzt nochmal, und in die KDA-Band fügen wir jetzt auch noch einen neuen Helden ein, den wir dann rausbringen mit einer Skinline und einer dazugehörigen Quest. Also wirklich sehr, sehr Riesending um dieses KDA-Konzept gemacht. Und was auch wieder in der Opening Ceremony aufgegriffen wurde. Und so der. War das auch letztes Jahr in Korea mit dem Drachen oder war es vorletztes Jahr? Ich bin mir nicht ganz
Nee,
sicher.
das ist
Wurde ja auch.
schon.
Das ist 2 Jahre her, ne? Ja, wurde auf jeden Fall auch mit Augmented Reality gearbeitet. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Die letzte Opening Ceremony fand ich nämlich ziemlich gut. Ja, und diese Opening Ceremony hat mich irgendwie.
War 2017 sogar.
Oh. Drei
Ich.
Jahre. Okay.
Ja. Also wenn ich jetzt
Naja,
mich
aber.
nicht täusche, ich habe jetzt nochmal schnell gegoogelt, weil ich das Gefühl hatte, das muss schon länger sein, aber gut. Wir
Ja,
erinnern uns
ich.
auf jeden Fall an das Bild, wie der Drache in das Stadion reinfliegt.
Ja. Und also man erwartet eigentlich, dass sie irgendwo einen draufsetzen.
Ja.
Aber ich fand, von der Opening Ceremony im Vergleich zum letzten Jahr gab es eigentlich fast nur Rückschritte. Weil das letzte Jahr waren wir ja zusätzlich noch gespannt auf dieses Louis Vuitton Trophy Case und wie das integriert wurde. Und das wurde letztes Jahr einfach gigantisch gemacht, finde ich. Also wenn ich mir da die Opening Ceremony angucke, da denke ich, also gibt es wirklich einige Momente, wo ich denke, wow, krass, also mega Timing, wie sie das gemacht haben. Weil es ja auch mit den Tänzern zusammen funktionieren musste. Und da in China war es so, dass sie dann jetzt halt häufiger, sag ich mal, den Fokus auch auf KDA gepackt haben. Also es war so, dass mehrere Songs angespielt wurden. Es waren diese World-Theme-Songs der ganzen letzten Jahre eigentlich. Teilweise in spezielleren Versionen. Ich muss sagen, am Anfang hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das war eine chinesische Sängerin, die dann so eine Art Piano-Version von einem der Songs gemacht hat. Das war schon nice, aber dann kam dieser KDA-Part Und da haben sie auch wieder mit Augmented Reality gearbeitet, sprich diese ähnliche Technologie, die sie auch beim Drachen hatten. Nur dass die digitalen Illusionen, die sie da gehabt haben, einfach super verpixelt waren. Also das sah für mich aus, als hätte man das irgendwie 2012 gemacht. Das hatte so WoW-Klassik-Grafik gefühlt. Und das hat sich nicht rund angefühlt für mich. Weil, also, wenn du diesen Transfer machen möchtest und die Charaktere ins Real-Life porten möchtest, dann halt aber irgendwelche High-Res-Dinger, finde ich. Und nicht, also, literally einfach diese Pixel-Art, die sie da gezeigt haben.
Das sah so
Fand
aus wie
ich nicht so.
so Lara Croft in dem Ärzte-Video
Ja,
so
sowas.
reingebaut, ne? Nicht. Also ich hatte nur so Screenshots auf Reddit gesehen und das war wirklich einfach ja ein bisschen, wie du sagst, also entweder in eine alte Zeit versetzt oder halt einfach unfertig aus. Und das reißt dann natürlich nicht so mit, wenn man sich, also wenn man sich so, wenn man dann so rausgeworfen wird letztlich, ne, die Immersion so komplett verloren geht.
Also, ich fand, es ist halt schwierig, wenn man sieht, was sie schon geleistet hatten quasi im Jahr davor. Du wirst natürlich immer mit den vorherigen Sachen gemessen und wenn du da dann ne, so auf den Putz gehauen hast, da anzuknüpfen, ist natürlich schwer. Aber also, meine wirklich sehr subjektive Meinung ist, dass sie da überhaupt nicht anknüpfen konnten. Aber
Ja, ist immer schwer dann einzuschätzen, was jetzt da mit Covid zusammenhängt und so weiter, also ob das da noch drunter gelitten hat.
ja, und kann ja auch sein, dass es mehr Leuten gefallen hat. So, ich habe mich jetzt nicht
Ich habe schon
mit dem Echo
viel, ja,
auseinandergesetzt.
ich habe viel negatives Echo gelesen. Also schon auch viel so ambivalent, wie du es schilderst, dass manche Aspekte auch cool waren und so, aber gerade was diese KDA-Darstellung angeht, habe ich viel Gelächter gehört. Wie warst du denn ansonsten mit der Production zufrieden? Also, ich war tatsächlich ehrlich gesagt entsetzt zu sehen, dass Quickshot castete. Und ich glaube, es waren auch nur zwei Caster, ne? Es gab keinen Tri-Cast, worüber vorher spekuliert wurde, dass es vielleicht zum Finale einen Tri-Cast geben würde.
Ja, also zum einen finde ich es richtig, also finde ich sehr schlecht, dass es keinen Tricast gab. Also ich finde es schon mal schade, dass sie, also man kann es verstehen, Tricast war ja sonst bei den Worlds der Fall, damit diese verschiedenen Caster-Teams auch mal Austausch bekommen und miteinander casten können, weil es für die Zuschauer natürlich interessant ist, wenn du jemanden hast mit NA Insight und jemanden mit EU Insight, wenn die gegeneinander clashen, weil es einfach noch mehr Tiefe geben kann in dem Cast, ja. Jetzt ist es aber so, dass sie ja, aus einem Studio zusammen casten müssen. Das heißt, sie haben es jetzt für die europäischen Caster entschieden, weil die auch ein ja, Live-Studio zur Verfügung hatten, sag ich mal, auf das sie zurückgreifen konnten. Das war bei den amerikanischen Castern zum Beispiel nicht der Fall. Die haben aus dem Homeoffice gecastet. Ja, und es waren nur zwei Caster diesmal. Anstatt von drei hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Und ja, wir haben es ja wir haben es ja immer mal wieder gesagt, dass wir viele LEC-Caster sehr, sehr stark finden. Und ja, es da tatsächlich auch einige gibt, die wir die uns einfach mehr hypen als Quickshot, und würde ich dir zustimmen. Also initial habe ich gedacht, wenn ich mir ein Duett oder ein Trio aussuchen könnte, hätte ich mir wahrscheinlich auch andere Caster genommen. Aber mein Gott.
Also was ich gehört habe, hat das
War auch
tatsächlich.
jetzt nicht katastrophal, fand ich. Also
Genau,
war in
also ich
Ordnung, das
würde
Duett.
zustimmen, das, was ich gehört habe, weil ich, wie gesagt, das dann nicht so komplett, also ne, ich habe zwischendurch mit meinen Schwestern geredet und so Kram. Aber ich fand es technisch sehr gut gecastet so. Also, ne, und das ist natürlich, was er einfach gut kann. Ich fand auch die Ender ist der zweite Caster, ne, gewesen.
Thaddeus.
Ach ja, nee, genau, ich wollte noch auf was anderes hinaus. Völlig richtig. Ich fand die Interaktion zwischen den beiden auch sehr gut. Also ich habe halt meiner Familie solche Sachen erzählt, dass sie halt darauf achten sollen, ne, wie dieses Hin- und Herspiel zwischen den beiden in der Kampfsituation passiert. Also ich glaube, es war zum Beispiel die zweite Map, wo klar ist, Dambong hat drei Drachen und der vierte Drache ist dann so ein Focal Point, ne, wo
So.
einmal. War andersrum? Okay, wo es auf jeden Fall den Fight um den vierten Drachen geben wird. Und dann, ne, konnte ich halt meiner Familie sagen, okay, in einer Minute gibt es jetzt einen Fight und achtet mal darauf, weil meine Mutter zum Beispiel dann das Englisch auch nicht so gut genug versteht, wie die einfach von der Stimmlage sich abwechseln und dann zwischendurch beide Teams sich nochmal kurz zurückziehen. Dann übernimmt Werde jetzt nochmal kurz und sagt so kurz zwei, drei analytische Punkte und dann springt wieder Quickshot rein. Und das fand ich wirklich einfach sehr, sehr gut. Also ich meine, natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau, ja. Wollte ich nur nochmal qualifizierend dazu sagen. Aber man merkt einfach bei Quickshot immer wieder, das, was dann letztlich auch seine große Qualität natürlich ausmacht, dass er dann die letzten, weiß ich nicht, 30 Sekunden des der letzten Map quasi einfach so durchzieht und diesen besonderen Moment quasi, diese Weltmeisterschaft quasi entsprechend abmoderiert. Also er bereitet halt vor, dass dann das Konfetti runterfliegen kann und man die Spieler sich freuen sieht, weil er halt dann schon erzählt hat, boah, krasse Geschichte und die gewinnen jetzt hier und also ne, nennt nochmal jeden Spieler und sagt, krasser Typ. Und also das hat schon was. Aber dadurch, dass er das versucht, über die ganze Map, das ganze Match so vorzubereiten, hat man halt das Gefühl, dass er aufhört, so ein bisschen die individuellen Plays richtig zu beleuchten und teilweise man auch den Eindruck haben muss, dass er es nicht komplett durchschaut, was passiert. Und das ist halt, also ich würde vielleicht einfach sagen, wenn man so richtig an der Tiefe interessiert wird, da delivert einfach Quickshot dann halt nicht. Mir ist das zum Beispiel ein bisschen aufgefallen bezüglich der Geschichte von Suning, die er zwischendurch versucht hat zu erzählen, immer wieder, dass das die krasseste Worlds-Geschichte ever wäre, weil alle anderen coolen Teams im Laufe des Turnierruns von Suning als Gegner entgegenstanden. Also Suning hatte letztlich halt die beiden starken chinesischen Teams, G2 und Damwon vor der Brust, musste durch alle durchkommen, um die Worlds gewinnen zu können. Und das ist ja irgendwie in gewisser Weise ein bisschen lapidar. Also natürlich ist es so, dass wenn man die Worlds gewinnen will, man wahrscheinlich gegen die meisten guten Teams gewinnen muss. Und ja, es ist vielleicht nicht jedes Mal ja so, dass man durch alle dieser guten Teams durchkommen muss, aber natürlich haben meistens die Teams dann schon einige gute Gegner ausgeschaltet. Und das so dann noch so rauskitzeln zu wollen als krasse Storyline, war halt so ein typischer Aspekt, wo ich das Gefühl hatte, okay, Quickshot versucht es jetzt richtig zu erzwingen, da dieses ganz Besondere zu erzählen zu wollen. Und dann achtet er halt vielleicht auf eine strategische Tiefe, stattdessen nicht mehr so und unterbricht im Zweifel auch Videos und versucht das zu erzählen. Und das finde ich halt einfach immer traurig.
Ich glaube, die Schwierigkeit, also den Eindruck, den ich habe, ist, dass das Teil disconnected vom Spiel sich anfühlt. Weil, also ich finde es, also es ist so, dass Quickshot extrem ja, viel Erfahrung hat und sich auf viele Automatismen, glaube ich, so zurückziehen kann. Aber was auffällt, ist, dass er wenig über das Spiel per se spricht. Und es gibt Teams, die besser die Bälle hin und her spielen, vor allen Dingen bessere Play-by-Play-Caster, also die Action casten, das was Quickshot auch macht, die den Analysten dann einfach die Vorlagen geben, um damit wegzulaufen und quasi die richtig guten Erklärungen zu liefern. Und ich könnte es mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ein Caster selber nicht so viel Zeit das Game spielt oder sich damit auseinandersetzt. Was weiß ich, aber das wäre das, was mir aufgefallen ist. Also, dass ja, selten über Spielfinessen ging. Aber das war ja nur der Cast. Ansonsten, Production fand ich ganz gut soweit. Cast Analyst Desk hat mir auch gefallen. Was mir gar nicht gefallen hat, da möchte ich nochmal zurückgehen zu der Opening Ceremony. Das Ganze hat ja im Stadion stattgefunden mit über 6000 Live-Fans vor Ort. Und die Teams wurden vorgestellt und es wurde Damwon vorgestellt. Das war ein koreanisches Team, was wie gesagt gegen das chinesische Heimteam dann gespielt hat. Und Damwon wurde vorgestellt und wie es sich so gehört, wird jeder Spieler dann einzeln, also Spieler X, und danach die Position aufgerufen. Die Kamera schwenkt drauf und normal hört man dann, wie die Leute ausrasten. Und es war einfach Stille. So, Damwon wird angekündigt und es kommt kein Applaus. Und dann geht's weiter. Die Spieler einzeln nacheinander. Ich glaube, bei zwei hat man so ganz leise im Hintergrund ein bisschen Applaus gehört. Und dann haben die Leute halt Lärm gemacht, als das chinesische Team vorgestellt wurde. Und Es hat mich so wütend gemacht. Es hat mich richtig sauer gemacht. Es hat mir das Grand Final einfach madig gemacht in dem Moment. So bevor Spiel 1 losging. Ich war so ein Suning-Fan, ja. Ich hab's Hangwon und SOF, ich hab's den allen wirklich so dermaßen gegönnt, hab gedacht, Jungs, heute macht ihr das. Und dann werden die Teams vorgestellt. Und wir befinden uns in 2020, ja. Es gibt einfach eine globale Pandemie. Alles ist fucking cancelled. Es gibt keine Live-Events. Es ist das einzige E-Sport-Live-Event, was es, also, sagen wir mal ein bisschen überzogen, aber eins der einzigen Live-Events, die es überhaupt gibt. Und dann bist du Gastgeber der Weltmeisterschaft, ja. Und es ist das Grand Final. So, und die Spieler spielen einfach, jeder einzelne von diesen Spielern spielt 12 Stunden League of Legends am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über, das für mehrere Jahre. Und die sind da jetzt und erfüllen sich ihren Lebenstraum und spielen um den verdammten World Cup, um diese Weltmeisterschaft. Und die chinesischen Gastgeber kriegen das nicht geschissen, zu Golfkleppen, wenn sie da die Kontrahenten empfangen. Fand ich also absolut insane. Ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, alles klar, okay, dann muss ich halt für die Koreaner sein, weil also unmöglich. Ich hoffe wirklich, ich habe auf ein 3-0 gehofft und das schlechteste World Final, was es überhaupt gibt, weil ich es den Zuschauern so dermaßen nicht gegönnt habe, da Spaß zu haben. Weil ich finde es ein absolutes Unding und so dermaßen unsportlich, sich so scheiße als Gastgeber zu verhalten. Also ich würde mich einfach nur schämen. Und ich würde mir also irrelevant, ob das jetzt in der NA oder EU oder sonst wo passiert, ja, als Gastgeber, so, es geht ja nicht mal darum, also, dass du nicht dein Team selber Dollar anfeuerst, ja, die hätten ja doppelt, dreimal so laut sein können, aber einfach gar nicht zu klatschen, finde ich, also, sie haben mir so krass in die Suppe gespuckt, ich finde ich absolut, Mann, ich finde ich einfach scheiße. So, wer macht sowas? Wer verhält sich so? Was für ein Lappen muss man sein?
Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass ich nicht weiß, inwieweit das einfach ein kultureller Unterschied ist, den wir nicht raffen. Weil ich war nicht so überrascht davon, weil das, ich glaube, bei Dota-Events schon relativ viel so war. Das wurde auch ganz gut quasi nochmal umgedreht, für mich jedenfalls. Weil bei den Internationals gibt es ja diese. Also ein Jahr später, ne, diese Videos, so ein Stunden-Doku-mäßiges Ding über das Team, was das letzte International gewonnen hat.
True Side.
Genau, und ich erinnere mich nur noch so dunkel, so, also ich kann es nicht mehr so richtig sagen, welches Jahr das war und so weiter. Aber also da kam genau diese Geschichte eben auch vor, dass die chinesischen Fans eben überhaupt keinen Support für die anderen Teams gezeigt haben. Aber das drehte sich dadurch so ein bisschen um, dass dann in dem TrueSide-Video ein Jahr später man halt einfach, also davon so, also es hatte einfach so ein. Es hat einen heftigen Effekt. Mir fällt kein richtiges Adjektiv dazu ein, zu sehen, wie diese Heldengeschichte von diesen Dota-Spielern, wahrscheinlich war es OG, die plötzlich halt so überraschend so stark waren und die Chinesen besiegen konnten und wie einfach die ganzen chinesischen Fans, die werden dann halt mit so einer Kamerafahrt abgebildet, einfach alle schweigen und also halt, ne, zum Schweigen gebracht sind sozusagen. Also das hatte eine heftige Wirkung. Aber ja, ich weiß, dass.
Ich finde, da muss man richtig hart differenzieren.
Nee,
Weil das
lass mich
eine
das.
ist, das Play nicht zu applaudieren,
Ja, ich
ja.
weiß, was du meinst.
Das andere ist, als Gastgeber nicht das Finalteam zu respektieren und die willkommen zu heißen. Es geht nicht darum, dass sie bei einem Ace, wenn das chinesische Team geaced wird, da alle ausrasten im Stadion. Ja, es geht darum, zu Golf klappen, wenn die Leute introduced werden.
Ich weiß, was du meinst. Und wie gesagt, das war bei dem Event auch so und das hatte mich da auch geärgert. Deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht. Und das ist aber mein Problem damit, wenn das offensichtlich quasi immer so ist, dass die chinesischen Teams nicht für andere Teams dann applaudieren. Und es gibt ja auch bei, was weiß ich, Olympischen Spielen die Problematik, dass bei bestimmten Wettbewerben dann einfach keine Zuschauer da sind, weil die Leute in dem jeweiligen Land, in dem die Olympischen Spiele ausgetragen werden, kein Interesse an der Disziplin haben, weil es vielleicht keine Vertreter aus ihrem Land gibt oder so. Also ich glaube, diese Problematik gibt es einfach generell und es mag da einfach auch schlicht kulturelle Unterschiede geben, die man vielleicht ein bisschen auch akzeptieren muss. Also einfach vom Feeling her geht es mir genauso wie du. Ich habe auch sehr viel Outrage darüber gelesen auf Twitter, da musste ich ganz schnell Twitter ausmachen, weil ich, ne, ich war da auf der unterwegs mit meiner Familie und konnte auf keinen Fall irgendwas gucken. Aber die ersten Tweets gingen dann schon in die Richtung so, Dambon hat auch dann im Spiel die Zuschauer schnell zum Schweigen gebracht und da hatte ich dann Angst, direkt gespoilert zu werden. Aber also ich habe viel Hate darüber gelesen, den ich nachvollziehen kann, aber ich weiß nicht, ob das quasi für die Schlechtigkeit der Menschen spricht oder für kulturelle Unterschiede.
Ja.
Ja, also ich meine, du sagst jetzt, kannst du nicht verstehen, man muss doch die Wettkämpfer anfeuern, aber vielleicht ist es einfach kulturell da so, dass man dem eigenen Team ganz besonders deutlich den Support zeigt. Keine Ahnung.
Ja, also, weiß ich nicht, bietet sich dann halt einfach weniger an als Gastgeberland so eine Nation.
Ja.
Meiner Meinung nach. Also, wenn du ein schlechter Gastgeber bist. Und das ist für mich einfach ein Zeichen von schlechtem Gastgebertum. Also würde ich das Event woanders bevorzugen, bin ich ganz ehrlich. Also ja, wie gesagt, es hat mich wirklich sauer gemacht. Und zwar,
Ja.
also es ging bis in Match 2 rein. Also ich habe mich wirklich die ganze Zeit, was soll das?
Nicht? Also ich finde das auch okay. Finde, das kann man so sehen. Wobei man natürlich dann zum Beispiel auch sagen muss, wir machen auch keine Events in Deutschland, weil die Fans da alle zu viel Zurückhaltung vorzeigen und nicht ausreichend Hype produzieren. Und insofern machen wir nur noch Katowice.
Stimmt nicht. Wir haben halt soliden Hype. Und es ist ja auch so, es geht ja nicht darum, dass die Leute Giga Hype machen. Es geht, wie gesagt, mir geht es um dieses
Es geht
Hallo
hier um
sagen.
Sport, es geht um
Ja,
sportliche Fairness, das ist schon klar.
richtig. So, und wie gesagt, sobald das Spiel losgeht, hätte ich da, ist vollkommen fein, wenn die nicht klatschen. So. Es geht halt, wie gesagt, nur um den Anfang. Und da nicht so klar, also, ja. Ja, da werde ich meine Meinung auch nicht ändern. Das macht mich einfach sauer.
Nee, ich finde das auch wirklich völlig vertretbar. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich will es nur zu bedenken geben.
Ja, nee, also es wurde auch gesagt, dass es eventuell was, also ich habe auch online gelesen, dass es eventuell was mit der chinesischen Kultur zu tun hat oder dass eventuell die politische Lage so ist, dass sie nicht mega gut auf die Koreaner zu sprechen sind und dass quasi auch darüber dann transportiert wird, dass nicht geklatscht wird und dass bei, sagen wir, wäre es jetzt China gegen G2 gewesen, dass G2 dann eher anders willkommen geheißen worden wäre, aber.
Das glaube ich nach der International-Erfahrung nicht unbedingt.
Ich kann's nicht sagen, aber es ist mir, also weißt du, da könnte, weiß ich nicht, so das Team, was man in der abgrundtief hasst, so, es geht da nicht um Sympathie, meiner Meinung nach. Also. Ja, nee, und das Match selber war dann, ja, Damwon hat sich gesagt, gut, wenn wir nicht willkommen sind, dann wollen wir auch schnell wieder gehen. Aber nicht den Zahn, das kam eingetütet so weg.
Die waren einfach zu krass, oder? Also, oder hattest du das
Ja, war
Gefühl,
schon
Suning hat einfach
relativ
schlechter
deutlich.
gespielt als vorher?
Ja, ist immer schwierig zu sagen, ob jemand besser oder schlechter spielt, weil du kannst nur so spielen, wie dein Gegner es zulässt. Und Damwon war definitiv das stärkere Team an dem Tag. Und das war eigentlich auch so ziemlich jedes Game zu sehen.
Ja.
Also das zweite, was Suning gewonnen hat, war jetzt auch nicht eine deutliche Überfahrt, sage ich mal, sondern da, also gab es auch Momente, wo Damwon noch hätte ansetzen können. Von daher, ich fand, es war relativ schnell abzusehen, in welche Richtung es sich entwickelt.
Ja, ging mir auch so. Draftmäßig irgendwas, was ein krasser Clou war oder so.
Ja, gab natürlich schon einen relativen Hammer, vor allen Dingen den Tank-Rengar-Counter gegen die Evelynn. Etwas, was also auch von vielen Profispielern aus dem League of Legends-Bereich kommentiert wurde und gesagt wurde, weil es doch ein seltener Pick ist, der Rengar. Also die Eve auch, aber Eve noch eher als ein Rengar. Und ja, ist dann sogar aufgegangen, hatte ziemlich coole Plays, wo er sich sustained hat oder CCs gebrochen hat mit dem W. Was halt interessant ist, weil Rengar normalerweise ein Charakter ist, der bekannt dafür ist, dich einfach in 0, Sekunden zu töten. Also der kommt aus dem Unsichtbaren angesprintet und auf einmal macht zack und du bist weg und er läuft wieder weg. In dem Fall hat er aber halt nicht diesen One-Shot-Build gewählt, sondern ist die Tanky-Variante gegangen, also auch viel ja, über viel, auf viel Überlebensfähigkeit ist er ausgewiesen und ist dann reingegangen, hat die Eve versucht rauszusuchen mit dem Ult und CCs abzufangen und die zu brechen. Also eine andere Art Rengar zu spielen, die man sehr selten sieht und von daher war das schon was sehr Besonderes, was den Draft angeht. Also das ist ein spannendes Spiel und eins der Spiele, was einem, sag ich mal, diese Season vielleicht auch im Kopf bleibt, einfach nur was das Draft-Genie angeht.
Das war die Map, die Suning gewonnen hat mit
Ich glaube, es war die zweite, ja.
SOFM auf dem Rengar, ja.
Also, wenn ich eins dieser vier Maps also empfehlen würde zu schauen, würde ich auch die sagen. Weil, ja, wie gesagt, ist sehr, sehr spannend. Und da kann man tatsächlich auch den Draft schauen und ohne direkt auf Minute 1 zu skippen, denn ja, ist mal interessant zu sehen, wie das überhaupt quasi zu diesen Picks dann gekommen ist.
Okay. Den gucke ich vielleicht nochmal. Mein Bruder hat darüber weggespult. Ich konnte nichts dafür.
Ja, dann weiß man ja gar nicht, wieso spielen die jetzt Ringer Eve.
Ja, ich war insgesamt unglücklich darüber, dass ich dann die Finals nur so schauen konnte, aber
Ja.
manchmal ist es so. Was hast du noch gesehen? Hast du noch was verfolgt?
Ich habe
Ach, weißt du was,
gesehen.
ich wollte dich noch was fragen.
Ja.
Und zwar hatten Summoning Insight, also dieser Podcast mit Monte Cristo und Thorin, den hatte ich jetzt über die Worlds ganz begeistert verfolgt, weil sie auch wirklich sich, also, dass Thorin einfach vom Leder zieht und keine 5 Grade sein lässt und so weiter, das ist ja bekannt. Aber Monte Cristo.
Ist aber auch schlimmer geworden, oder? Jetzt das Jahr über? Oder kommt mir das nur so vor? Ne, Entschuldigung, red erstmal weiter.
Ja, du hast vielleicht recht, dass er noch ein bisschen krasser ist, ja. Auf jeden Fall Monte Cristo fand ich immer super, was so seine, also weißt du, einfach so seine Analysen der Industrie insgesamt angeht und so. Bevor er zur Overwatch League ging, hatte ich da viele sehr, sehr spannende Videos von ihm auch gesehen und fand das echt toll, weil ich ja sonst eigentlich nicht so einen Zugang zu ihm habe, weil ich halt nicht diese Anfangszeit der
Koreanische
League,
League, ja.
insbesondere in Korea, verfolgt habe, genau. Aber also er ist einfach so ein, also er ist schon auch ein krasser E-Sport-Denker, würde ich vielleicht so formulieren. Und na gut, auf jeden Fall, dass er eben auch da kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach seine Meinung sehr stark vertritt und da eben dann auch im Zusammenspiel mit Thorin eben quasi auch in Situationen kommt, die also auch durchaus selbst also mitgetragen. Er ist selber auch ziemlich krass. Ja, das war ja auf jeden Fall sehr interessant. In der Folge vor den Finals haben sie hart gehatet, oder beziehungsweise Thorin insbesondere hat die Qualität des Casts der Halbfinals extrem hart kritisiert und Monte Cristo ist da zu meiner Überraschung auch relativ deutlich mitgegangen. Ich hätte halt gedacht, dass der sich da so ein bisschen von distanziert. Aber sie waren tatsächlich beide mit beiden Halbfinals überhaupt nicht zufrieden. Und zwar gab es einmal
Echt?
den englischen Cast, also den Cast der Amerikaner mit Freak, den Thorin offenbar sowieso nicht besonders schätzt. Mit wem castete Freak nochmal zusammen? Mit diesem, der die World Cup Finals sonst immer
Kobe?
castet, ne?
Müsste Kobe gewesen sein, weil ansonsten das Quarterfinal, was ich gesehen habe, das war Captain Flowers und Azel. Auch aus dem LCS Dingsencast.
Ja,
Und da
dürfte
muss ich
Kobe gewesen
sagen,
sein.
ich war so, also nicht richtig traurig, aber ich fand es richtig schade, dass sie nicht noch mehr gecastet haben. Weil meiner Meinung nach waren die zwei, ja, ich glaube, das Caster-Duo für mich, diese Worlds. Also, die haben krass delivered.
Also ich hatte auch viel gelesen, dass viele Leute Captain Flowers gerne im Finale gesehen hätten.
Ja.
Und Kobi hat wohl die letzten, weiß nicht, 4, 5 Worlds das Finale immer im TriCast mitgecastet. Und das, was sozusagen als das goldene Trio da gesehen wurde, was ich gelesen hatte, war Captain Flowers, Kobi und Papa Smithy.
Was? Ah. Achso, ja, das war ein letzter Worlds, ne? Da, bevor Papa Smithy zu 100 Thieves gegangen ist,
Genau, da war halt klar,
haben
dass
sie
es
ihm
das nicht
nochmal seinen
nochmal.
Cast gegeben.
Genau. Na gut, auf jeden Fall hat da, glaube ich, auch Monte Cristo gesagt, dass er Kobi immer wirklich gut findet. Aber an Freak haben sie kein heiles Haar gelassen, so wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es ist 2 Wochen her, dass ich es gehört habe. Aber Insbesondere auch Frost hat Thorin sehr hart kritisiert, die ich ja sonst sehr feiere. Da casteten Ender, und deswegen hatte ich vorhin Ender im Kopf, Ender und Frost. Und Ender hat wohl auch danach ein paar Sachen getweetet, dass sie ein bisschen, weiß ich auch nicht, dass er auch nicht so zufrieden war und dass ihm der Hype, also er hatte so, Thorin hat dann eben auch nochmal herausgeholt und letztlich kritisiert, dass Ender quasi so Ausreden postete. Also zwar auch sagte, ja, war nicht unsere beste Nummer, aber war auch schwer, wir hatten nicht so den Hype, weil keine Zuschauer da waren und sowas. Und also die Kritik finde ich auf jeden Fall berechtigt. Aber ob der Cast so katastrophal war, das habe ich eigentlich nicht so erlebt. Wie
Ich muss
geht's dir da?
sagen, also wir waren ja, also wir sind ja sonst immer relativ kritisch, was Casts angeht, würde ich sagen. Und ich fand's bei den Worlds eigentlich nicht so schlimm, wie, also es ist mir selten negativ aufgefallen, muss ich sagen, der Cast. Ja, also eigentlich ja wirklich nur pointiert. So, oder dass ich so gewisse Castingstile anderen gegenüber präferiere. Aber jetzt nicht so wie sonst, dass es so richtig störend war.
Ja, ging mir eigentlich auch so. Also wir hatten ja das Match, was Ender und Frost gecastet hatten, glaube ich, auch in großer Runde geschaut. Also mit Public Viewing
Auch sein, dass man
quasi.
sich da deswegen nicht so krass auf den Cast konzentriert habe in dem
Ich
Match.
denke auch, das könnte sein. Aber also ich erinnere mich auch nicht an so richtig katastrophale Dinge, aber es mag sein, dass sie nicht so viel Hype transportiert haben oder so. Aber na gut, aber was ist mit Freak? Also gehst du damit oder?
Ja, also Freak ist halt auch ein absolutes Urgestein, seit Tag 1 dabei. Und das ist, ich würde sagen, so mit einer der polarisierendsten Caster. Weil der für seine Puns und Dad-Jokes bekannt ist, die er halt, wo es nur geht, einbaut und unterbringt. Das ist halt quasi die Brand. Und das ist halt seit Jahren so, ne? Also es ist nicht so, dass, sagen wir mal, der Godcaster jetzt irgendwann so den Tasteless macht, sage ich mal, sondern es ist halt einfach ja, sein Brand und man weiß, was man einkauft.
Aber ist nichts für dich auch, schließe ich trotzdem.
Heißt hier nichts für mich. Also irgendwo würde er fehlen, wenn er nicht mehr da ist, aber wenn ich einen Captain Flowers habe und einen Freak, dann würde ich halt immer einen Captain Flowers nehmen.
Okay. Na, ich finde tatsächlich ihn besonders ehrlich. Also, dass er bei den
Es war
LCS.
erfrischend während der Regular Season, ja.
Genau, dass er bei den LCS-Casts einfach sagt: Junge, das Spiel ist richtig schlecht. Was denken sich die beiden Teams dabei, sowas abzuliefern? Und das hilft mir dann halt, wenn er gehypt ist, auch den Hype so richtig zu glauben. Also,
Ist authentischer für auf dich
ja,
wirkte.
genau. Ja. Aber ich würde dir auch zustimmen, ne, dass da ein paar Leute einfach krasser sind. Aber insofern finde ich das ja letztlich dann völlig in Ordnung, wenn so jemand dann im Halbfinale, eines der Halbfinals castet. Wobei, also ehrlich gesagt,
Hat er
wenn.
ja nicht, er hat ja Viertelfinale, Captain Flaws. Und Freak, na gut, Freak hat halt Halbfinale.
Nee,
Finde
Freak
ich,
meine
also
ich.
finde ich aber auch vollkommen okay. Also
Das
der
ist, was
ist,
ich
wie
meinte,
gesagt, so
ja.
lange da, also ist vollkommen fein. Und also der hat es genauso verdient wie alle anderen auch. Und mein Gott, dann sind wir das halt, weißt du, die sagen, boah, ich hätte jetzt gern noch mehr den analytischen Ansatz oder können wir da jetzt nicht nochmal in Replay reingehen und erklär doch nochmal, wieso das jetzt so krass war. Und andere sagen sich, boah, hast du den Spruch von Freak gehört? Mega witzig. Und feiern das denn halt den restlichen Tag, weißt du? Und das ist halt, irgendwie musst du ja alle in ein Boot holen.
Ja. Nee,
Wer
genau, finde
sagt,
ich auch
dass
in
das eine
Ordnung.
besser ist als das andere? Ja.
Okay, sorry, ich hatte dich unterbrochen, weil das wollte ich nur noch fragen, ob du das auch so stark empfunden hast, weil das fand ich schon. Solltest du nochmal nachhören, finde ich, also wenn es dich interessiert. Ich finde das waren so die ersten 20 Minuten der Summoning Insight-Folge von vor 2 Wochen.
Ja.
Ich fand es schon in der Deutlichkeit heftig, also krass.
Also, ja, finde ich auch spannend. Ich muss sagen, es geht mir ähnlich wie dir. Ich gebe auch, also, ich finde die Meinung von Monte Cristo ist es meistens schon wert, sich zumindest mal anzuhören. Und ja, aber ja, Soren ist in letzter Zeit, finde ich, sehr, also noch angriffslustiger als sonst schon. Also ich weiß nicht, ob mir das jetzt auf einmal nur auffällt oder deutlich auf, ich weiß nicht, aber es
Also natürlich ist es auf jeden Fall
fällt auf.
immer auch Teil seines Brands gewesen, aber ja, wie du sagst, Es mag noch ein bisschen krasser sein. Tatsächlich war auch ganz interessant, er war, also Monte Cristo war dann auch bei The Numbers dabei, in dem Zusammenhang, dass Flashpoint wieder losgeht. Und da ist er ja quasi mit in der Organisation drin mit Thorin. Man fragt sich ja immer noch so ein bisschen, inwieweit das eigentlich Sinn ergibt, dass da der alte League-Caster und Overwatch-Caster jetzt dann da in Counter-Strike irgendwie reinkommt. Und also, ich finde es auch immer noch ein bisschen holprig, weil er halt dann zu den inhaltlichen Counter-Strike-Sachen quasi nur sagt, naja, da bin ich nicht so drin. Und das ist halt natürlich ein bisschen schade letztlich. Aber ich bin mal gespannt jetzt. Die kommende Flashpoint
Flashboxen.
Season sieht tatsächlich deswegen ganz vielversprechend aus, weil da jetzt einfach ein paar mehr starke Teams dabei sind und auch Teams aus, die also Flashpoint dabei sind, sind auch besser geworden. Also jetzt parallel zu unserem Podcast hier läuft MIBR gegen G2 bei Blast. Und MIBR hat ihr altes Heldenteam ausgewechselt und sind plötzlich jetzt wieder ganz gut. Und MIBR war im Finale gewesen der ersten Flashpoint Season. Und das war ein großes Glück letztlich, muss man sagen, weil die ganzen brasilianischen Zuschauer die Flashpoint-Zahlen
Carry.
einigermaßen aufrechterhalten haben. Und gut, also das kann ich einfach empfehlen, auch so die ersten, mal wahrscheinlich 30 Minuten oder sowas, reden sie auch ausführlich über Flashpoint. Auch da mit relativ viel Kampfeswillen, sagen wir mal. Da reden sie nämlich über die Schwierigkeiten, um ESL rumzuplanen, die ja einen großen Teil des Jahres mit ihren Events zudecken. Also es sind einerseits natürlich die eigentlichen ESL-Events, aber dann auch die Dreamhack-Events zusätzlich und dann da immer irgendwie 2 Tage Reisezeit zwischen und so weiter. Das ist sehr eng
Und Media
zugepflastert.
Day.
Das ja, genau. Oder jetzt in der Konsequenz dadurch, dass es Covid gibt, ist natürlich so, dass man diese Sachen eigentlich aussparen würde. Und das nutzt dann die ESL, um die Events ein bisschen ausführlicher zu zelebrieren, was ja eigentlich eine coole Sache ist für den Zuschauer, aber eben im Zweifel bedeutet, dass dann andere Events da keinen Platz mehr finden. Und ja, das Thema finde ich insgesamt ist schon auch hinguckenswürdig, was da auch mit der Player Association zusätzlich da ausgehandelt wird, weil die eigentlich natürlich ein Interesse haben könnten, mit allen Turnierorganisatoren da gut zusammenzuarbeiten und eben die Turniere insbesondere zu pushen, die sich gut gegenüber den Spielern verhalten. Und das scheint nicht ganz so zu sein. Natürlich gibt es da auch immer wieder Conflicts of Interest. Einerseits haben einige von den Spielern einfach dann Anteil an einzelnen Teams, das ist sowieso eine große Problematik. Aber zum Beispiel sind natürlich dann da auch, ist einer der führenden Köpfe, wie heißt das denn hier? Sidnix von Astralis und die hängen natürlich auch eng mit Blast zusammen. Also man kann sich vorstellen, dass da immer ein paar Sachen ein bisschen problematisch oder naja, zumindest fragwürdig sind. Und Valve spielt da auch noch mit rein, weil Valve darüber natürlich entscheidet erstens, dass dieses Major jetzt dann doch nicht stattfand, was ja sehr, sehr lange auf der Kippe stand. Aber es wird immer wieder, werden halt Road to Rio, also die Road to Major Events werden ausgerufen, wo man Punkte sammelt für die Qualifikation zum Major. Aber das Major findet jetzt ja gar nicht statt. Das heißt also, diese Events werden teilweise wichtiger, weil es dann Major-Punkte gibt. Und es sind dann nicht unbedingt Flashpoint, sondern ESL-Events. Das heißt also auch diese Interaktion mit Valve, zwischen den Turnierveranstaltern und so weiter. Das ist alles ganz interessant. Ist jetzt aber schwer, irgendwie so ganz dicht zusammenzufassen. Kann ich dir nur auch empfehlen. Ich werde das auch nochmal ins Discord posten.
Post
Also
mein Discord.
diese
Kann
By The
man da rein.
Numbers Folge, um da mit CSGO-Drama aufzuholen, ist auf jeden Fall. Also, und das ist ja nicht, weißt du, das ist ja nicht so stupides Drama. Stupides Drama gibt es immer um Nico, der gerade G2 gejoint hat und rausgekauft wurde bei FaZe. Und jetzt ist die Frage, ob FaZe komplett zusammenbricht. Naja.
Erzähl mir und den zuschauenden Personen nochmal, was es mit Nico auf sich hat. Weil ich habe den Namen schon häufiger mal gehört und dann wurde richtig irgendwie Werbe gemacht von G2.
Also gut, Nico gilt als einer der besten Spieler überhaupt in der Counter-Strike-Welt. Und war lange im Contract Jail, also war bei Mouseboards als der deutlich beste Spieler eingebaut und man hatte immer Mitleid mit ihm, weil klar war, die Leute um ihn rum sind einfach nicht so gut wie er und letztlich ist dann aber natürlich die Konsequenz, dass er immer alles Geld Spiel kriegt und also immer mit, ne, mit den guten Waffen unterwegs ist und so weiter und vielleicht kriegt er deswegen auch die guten Stats zusammen. Also es ist so ein bisschen immer die Frage gewesen. Aber dann wurde irgendwann dieses FaZe Super Team gegründet und da wurde er eben als einer der großen Fragger eingekauft und das hat erstmal initial auch sehr gut funktioniert. Da hatten sie dann einen der besten In-Game-Leader mit Kerrigan und er. Und es war Olaf Meister mit dabei und so weiter. Das waren die ganzen krassen Leute. Und sie haben dann die ersten Events auch wirklich gewonnen. Und dann ging es aber wirklich steil bergab und es funktioniert überhaupt nichts mehr. Und das Drama dreht sich immer darum, dass Nico wenig Verantwortung übernimmt und gleichzeitig immer sagt, ja, alle anderen haben dann Scheiße gebaut und dann hat das nicht mehr funktioniert. Unter anderem ist dann Kerrigan halt schnell abgesägt worden und gegangen. Und zwischen den beiden geht es jetzt immer hin und her mit dem Vorwurf, dass Nico quasi diese Kontrolle über dieses Face-Team übernommen hat und Kerrigan dann halt nicht mehr leiten konnte. Und dann wird die Fähigkeit von Kerrigan hinterfragt, ein Team zu leiten. Der hat allerdings dann weiterhin sehr viel Erfolg gehabt. Und insofern ist dann immer wieder Nico der Anlaufspunkt, wo man fragen muss, sag mal, liegt es vielleicht ein bisschen damit, dass du nicht so kritikfähig bist, dass die Sachen nicht funktionieren? Das nächste war dann, dass Nico immer unbedingt mit dem zweiten besten Spieler der Welt zusammenspielte, mit Cold Zero von MIBR, beziehungsweise damals wahrscheinlich von SK. Das habe ich nicht richtig sortiert im Kopf gerade, aber der kam dann tatsächlich auch zu FaZe und die beiden waren erstmal super glücklich. Krass, die beiden besten Spieler der Welt spielen zusammen, kann man nichts machen. Hat aber auch nicht so gut funktioniert. Und das Drama dreht sich halt immer weiter einfach letztlich um Nico. Also die Frage ist halt einfach immer, woran hat es hier liegen?
Fragt
Dass,
man sich natürlich immer, ne?
genau, dass das nicht funktioniert und dass sie nicht erfolgreicher sind. Aber das ist halt das Schräge daran, seine eigene Qualität ist halt auch trotzdem unumstritten. Und insofern wollen die Teams ihn haben und wollen ein Team um ihn herum aufbauen. Und das macht es halt so knifflig. Und also warum dir der Name auch noch bekannt vorkommt, ist, weil ich dir ein bisschen mal die Story erzählt habe, wie Thorin und Richard Lewis bei einem E-League-Event die Rechnung im Hotel für Nico bezahlt haben.
Der
Das habe ich dir, glaube ich, so
war das,
vor.
ja, sehr sympathisch.
Und also, ne, das zieht sich
Ja, da
alles.
passt er ja zu G2 vom Branding her. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja, wobei die natürlich eigentlich auch Verantwortung übernehmen. Das ist halt der Vorwurf, ne, dass er in all diesen Zusammenhängen immer einfach sagt: Hä, ich habe damit nichts zu tun. Ich wollte ja endlich nur ein bisschen mit meinen Freunden trinken. Ich weiß nicht, wer da so viele Cocktails getrunken hat. Hä, jemand anders hat die Rechnung bezahlt? Weiß ich nichts von. Und. Naja, das macht insgesamt alles ein bisschen.
Ja.
Also weißt du, ich kann halt nicht sagen, also im Gegensatz zu Thorin, der, wie du sagst, halt sehr hart schießt und wo man auch immer nicht so richtig weiß, ob das nicht teilweise ein bisschen überzogen ist. Also man kann eigentlich sicher davon ausgehen, dass es teilweise überzogen ist. Aber Nico schießt doch wirklich sehr ungeschickt immer zurück. Also das, also.
Das, obwohl einer der besten Counter-Strike-Spieler ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Also es lohnt auf jeden Fall eigentlich nicht, dir das jetzt alles so zu erzählen, aber es ist
Ja.
einfach alles immer so richtig Petty Drama, also einfach so richtig dämlich. Na gut, und der ist jetzt dann halt zu G2 gekommen, nachdem die Mutter von Cold Zero noch gepostet hatte, bitte Nico, lass uns nicht hier hängen, du kannst doch jetzt nicht und so. Also auch da irgendwie mit so komischem Drama umzogen. Da war nämlich diese News, dass er das Team verlassen würde, noch gar nicht announced. Da hat also nicht etwa Cold Zero selber, sondern eben seine Mutter auf Social Media schon darüber lamentiert. Also es ist alles sehr, sehr skurril. Und du hast recht, in gewisser Weise passt er ganz gut dahin. Und tatsächlich ist das auch direkt mit Sprengstoff, weil sein.
Ist da ein Cousin auch dabei? Ja.
Genau, genau. Also Nikola Kovac. Nico ist jetzt eben mit Hunter alias. Oh, den Namen hätte ich mir vorher durchlesen sollen. Nemanja Kovac? Ich weiß nicht. Ja, das sind beides Leute aus Bosnien und Herzegowina. Und da trifft er jetzt eben also auf sein Cousin. Und das war halt deswegen, also das ist deswegen halt lustig, weil der Aufstieg von Hunter in der CS-Szene wurde immer so ein bisschen belustigt betrachtet als der kleine Bruder von Nico quasi. Und der will jetzt das auch schaffen, haha, das wird nie was. Aber er wurde halt ziemlich krass, als er dann in dieses Team reinkam mit Nexa bei G2, die ja plötzlich dann gesagt haben, ach, weißt du was, wir machen nicht nur Franzosen, wir nehmen jetzt einfach mal hier einen Bosnier und einen Serben mit auf. Das lief erst ganz gut, dann aber wieder sehr schlecht. Und wie gesagt, da kommt jetzt dann halt Nico dazu. Und die sind jetzt eben bei dem Last Event sehr erfolgreich, führen momentan gegen MIBR. Die Map habe ich gerade noch geguckt vor dem E-Sport-Eintopf. Und na gut, also man merkt sofort natürlich, Nico macht die ganzen Kills. Und die anderen verzichten auf die Waffen, geben die AWP dann an ihn ab und so weiter. Er macht aber auch die Kills. Aber es wird halt sehr viel darüber gemimt, dass wahrscheinlich dann sein Cousin auch bald aus dem Team ausgestoßen wird. Oder letztlich die andere Variante ist, dass Nico mit seinem Cousin halt gemeinsam das Team übernimmt und die ganzen lästigen Franzosen anfängt rauszuwerfen. Also da ist halt einfach weiter Drama vorprogrammiert. Ja, also einfach aufgrund seiner bisherigen Geschichte muss man davon ausgehen.
Ich finde es, also es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Aus dem einfachen Grund, dass E-Sport-Team-Dynamiken halt eh schon mal, weiß ich, es ist einfach grundsätzlich normalerweise so ein Sprengstoffhass. Und wenn du da jetzt quasi so eine harte Front mit einer Familie bildest,
Ja.
also ich kann mir vorstellen, dass das zu Komplikationen führen könnte.
Auf jeden Fall. Auch dazu haben natürlich Monte Cristo, Richard Lewis und Thorin sich in dieser Folge bei The Numbers unterhalten. Und die brachten noch ein Spiel, was ich ganz spannend fand, dass natürlich Ocelot auch, also der heutzutage nur noch Carlos heißt, auch nicht unbedingt so ein. Nicht unbedingt ein legendärer Leader sein muss, sondern der halt so ein bisschen sogar eine ähnliche Geschichte hat, so habe ich es jedenfalls verstanden, das weiß ich nicht genau, das weißt du vielleicht besser, der damals das SK-Team, wenn ich mich recht entsinne, war das SK?
Er war bei SK,
Immer mehr so übernommen hat, weißt du, unter seine Kontrolle. Also, dass er in gewisser Weise halt da eine ähnliche Position fährt wie Nico, dass sie sich insofern auch ganz gut verstehen könnten. Dass andererseits aber das League-Team, was G2 jetzt ja so zu so einer großen Marke macht, eben auch ein bisschen ohne seine Führung funktioniert. Also er lässt den halt freie Hand. Und nach dem, was Monte Cristo jedenfalls sagte, ist es dann Perks, der das gut im Griff hat. Immer so ein bisschen mit dem Side, also mit dem Shade, der Richtung Grabs geschossen wird, dem unterstellt wird, gar nichts zu machen in dem Team, weil Perks letztlich sowieso die Zügel in der Hand hat. Wer aber auf jeden Fall nicht die Zügel in der Hand hat, ist eben die Organisation, also Carlos. Der ist quasi als manifestiertes G2, also der entspricht ja komplett dem Brand, halt dann immer als Maskottchen mit.
Galionsfigur halt. Das
Genau,
Maskottchen ist Carlos, ja.
genau. Und das ist ja auch legitim, aber, und das ist halt der entscheidende Part jetzt auf das Counter-Strike-Team bezogen, wenn es da dann zu Hackereien gibt. Was sagt man denn da? Naja, wenn es da zu Fechtereien im Counter-Strike-Team kommt, dann hat man halt nicht unbedingt den Eindruck, dass Carlos der Leader ist, der dann das besänftigen und lösen kann. Fand ich einen interessanten Gedanken, weil ich glaube, das könnte stimmen.
Ja. Also ich verstehe nicht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also wie die Geschichte von Ocelot und seine Vergangenheit in
Nee, nee,
SK.
der Part ist nur, dass es so ein bisschen so ähnlich ist wie Nikos Geschichte. Also sie könnten sich sehr gut verstehen.
Also
Und man könnte eben, wie du sagtest, sagen, dass Nico sehr gut auch eben das Brand verkörpert in ähnlicher Weise wie Carlos. Ja, ich habe da zwei Sachen ein bisschen zusammengemischt.
Ich glaube für die Brand ist dieses Geschwisterduo perfekt. Ich meine, sie introducen das Ganze ja quasi so als Heist, dass sie ihn kidnappen und stehlen von FaZe, ja, posten nur We Got Him und dann das Intro-Video und sagen dann, okay, let's fuck shit up. Also es ist schon G2-esque, sag ich mal. Und was Ocelot explizit im Hinblick auf SK und die Position im Team, zumindest während der League of Legends Zeit angeht, war es so, dass er natürlich aufgrund der einfach enormen Reichweite, die er schon früh aufgebaut hat, was seine Ocelot Army quasi angeht, hatte er natürlich schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und einen gewissen Einfluss. Es war aber so, dass das, sagen wir mal, während der ersten Hälfte oder ersten zwei Drittel seiner Karriere der Fall war, wo er aktiv gespielt hat bei SK. Und im letzten Abschnitt war es, er hätte es beinahe auch ein SK ohne Ocelot gegeben, sagen wir es mal so. Also er hat nicht viel gefehlt. Also
Okay.
es ging hin und her.
Inzwischen kann ich dir noch updaten, hat MIBR die zweite gewonnen. Und zwar, glaube ich, 1915 und 1917. Wer sich ein bisschen
Ah,
mit Ka
richtiges Traummensch, müssen wir ausmachen jetzt.
müssen wir eigentlich die dritte Map gucken, aber die ist noch nicht angefangen.
Ja, aber ich meine, Doppel-Overtime jetzt schon, das ist ja eigentlich, das ist
Genau,
Schmackerl.
wollte ich noch erklären sagen, ne, dass eigentlich ein Counter-Strike-Match bis 15 oder bis 16 geht. Und ja, insofern sind wir jetzt da schon deutlich drüber, wenn es dann bei 15-15 zum Gleichstand kommt, wird Overtime gespielt, wie du richtig erfasst hast. Wollte ich nur noch kurz erklären, falls nicht jeder sich mit Counter-Strike dann in der Tiefe auskennt.
Mini-Freeze-Time bei uns.
Ja, eigentlich guter Punkt. Ich habe mit den Unmuted-Leuten zwischendurch wieder mal ein bisschen gesprochen. Oh, und die haben eine neue Folge gepostet. Oh, hast du die schon gesehen? Die würde mich sehr interessieren.
Ich werde mir die noch anhören, aber habe ich noch nicht.
Okay, und du möchtest dann auch nicht darüber reden, weil das sind
Doch, wir können darüber
die
reden. Es
bösen
geht
Leute.
um. Das ist überhaupt nicht so böse, Leute. Das sind gute Leute. Hat mit Summoners das eh zu tun.
Ja, genau.
Ich glaube, es geht auch um die Prime League. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie haben die Leute interviewt, die nicht an der Prime League teilhaben, wenn es mich nicht täuscht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also sie reden da mit Sola, Mori und Maxim und sie haben da vorher, wie das so üblich ist, bei ihnen so ein bisschen gefragt, was für Fragen sollen wir denn da mitbringen. Ich habe da auf jeden Fall ein paar Fragen mit eingebaut, insofern bin ich persönlich gespannt, ob sie die mit rangenommen haben. Also ja, das interessiert mich einfach persönlich. Aber eigentlich wollte ich gar nicht auf diese Folge ansprechen, weil hatte nicht gesehen, dass die schon draußen ist. Ich hatte die Folge davor gehört mit Mickey. Das fand ich ganz interessant, habe aber auch Feedback gegeben, dass ich ein bisschen schade finde, wenn Unmuted Podcast, der ja ein E-Sport-Podcast ist, zu sehr in die Richtung Twitch und Influencer geht, weil ich mich eben gerade daran erfreue, wenn es ne, in die Tiefe im E-Sport geht, mit den Sachen, die sie eben machen können, finde ich. Also als richtige Journalisten mit Recherche und so, dass. Sind eigentlich die Sachen, die mich mehr erfreuen. Du hattest aber auch gesagt, dass die Folge mit Nova dir gut gefallen hat und ich hatte dann da den Anfang zumindest gehört. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es zu Ende gehört habe. Naja.
Ja, ich hatte es war diese lange Folge, die so eine Live-Gamescom-Folge war. Ja, habe ich mir angehört, weil ich dachte, es geht um League of Legends und weil ich wenig mit No Way. Also, ich glaube, wir haben früher mal eine EPS gegeneinander gespielt. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist wirklich, also ansonsten einfach keine Berührungspunkt, weil ich bin ja dann aus dem League-Kosmos, sage ich mal, raus Richtung Heroes of the Storm und dann nach 4, 5 Jahren Hiatus wieder zurück und auf einmal war da No Way mit 12.000 Viewern. Von daher hat es mich einfach mal interessiert, wie der so drauf ist und ja, fand ich war interessant anzuhören. Aber wo ich dir 1000%, naja, in der 100%ig recht gebe, ich hasse Leute, Entschuldigung, ist, dass dieses E-Sport und Influencertum nicht zu trennen. Also
Ich
eigentlich
wusste
hätte
jetzt
ich mir
nicht, ob du
diese
mich haten
No Way
willst,
Folge nicht anhören dürfen, weißt du, aber ich habe sie mir trotzdem
du.
angehört, aber ja, ich finde das, also geht mir eh nicht. Ich will da keine Influencer hören, sondern ich will irgendwelche Leute aus dem E-Sport. Und am besten Leute, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe, also über die meinetwegen jetzt noch nicht so gesprochen wurde. Sie hatten, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Eine auf jeden Fall, wo sie auch Wissenschaftler hatten, die dann, ich glaube, zur Teamchemie oder so geforscht hatten. Vielleicht
Aha.
war das die Sportfolge. Ich meine, es war die Sportfolge.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Und die fand ich richtig gut, aber da hat es mich genervt, dass sie eine Folge, also zu einem Thema hatten und dann vier Personen, die alle nur 5 oder 10 Minuten was gesagt haben, obwohl ich dann halt diese individuellen Personen, zu denen hätte ich jeder eine Einzelfolge richtig genossen, weißt du, so richtig schön
Okay.
40, 45 Minuten mit
Ja.
so einem Forscher, der sich da mit dem Spezialgebiet auseinandergesetzt hat. Zucker, kriegst du nie die Möglichkeit, mit denen zu sprechen, ja. Und stattdessen habe ich so ein, weiß nicht, so ein Tough-Beitrag, so mit vier verschiedenen. Ja,
Oh, ey, du musst dich
ich
jetzt
weiß,
ein
ich
bisschen
weiß.
zusammenreißen. Wir wollen mit denen noch mal reden können.
Ja, ich mach das doch nur jetzt plakativ, so. Die wissen doch, es ist herzlich gemeint. Aber es ist halt, es ist so viel vergebenes Potenzial und ach, Heutzutage wird einfach E-Sport und Fun-Influencing zu krass irgendwie in einen Topf geworfen und vermischt. Genauso wie es gibt extra es gibt einen Twitter-Account, der nur E-Sport-Jobs oder Jobs in der E-Sport-Branche postet. Der postet nur Games-Branche und Influencer und sonstiges Gedöns auch, weil es ist einfach grundsätzlich, glaube ich, ein Trend,
Ja.
dass man da das nicht so ernst nimmt. E-Gaming ist doch alles das Gleiche.
Ja. Ja, und ich meine, das hat auch positive Aspekte, diese Entwicklung, weil das die großen Honigtöpfe öffnet und so weiter und die großen Sponsoren da dann sich leichter tun, daran zu treten. Aber vielleicht muss man dann irgendwann nochmal so eine neue Kategorie richtiger E-Sport gründen, wo dann nicht nur aus Spaß Showmatches gespielt werden, sondern auch mal mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Ich hab ja auch nichts dagegen, quasi die Reichweite der Influencer mit zu nutzen oder so. Aber also dann sprich doch mit Influencer über E-Sport explizit.
Deswegen
Und
tatsächlich fand ich.
weißt du, jemand ist für mich nicht E-Sportler, weil der einmal den Fortnite World Cup kommentiert hat.
Ja, was, also das ist, da spielst du jetzt auf Mickey an, für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben. Ich fand das tatsächlich auch ganz interessant. Mickey hat eigentlich da auch viel dazu gesprochen, dass er die Storylines von den Fortnite-Spielern viel mitbegleitet hat. Und das finde ich tatsächlich eine wirklich wichtige Leistung, die auch von den Spieleherstellern viel zu wenig gefahren wird. Aber Mickey selber hat nicht mehr so Bock offenbar auf Fortnite und insofern hat er quasi dafür gesorgt, dass das Thema relativ stark geskippt wurde. Und dann geht es halt die restliche Folge nicht mehr um die Sachen, die ich dann so. Also eigentlich, ich finde sie trotzdem auch interessant, aber halt nicht in einem E-Sport-Podcast letztlich. Das ist
Also ich
dann.
will ja, also
Warte, ich wollte einen anderen Punkt kurz abschließend sagen. Bei No Way ist das, finde ich, ganz gut gelungen. No Way redet relativ viel eigentlich über E-Sport, was er für den E-Sport gemacht hat und wie er die genau diese, also ich glaube, über diese Entwicklung explizit reden sie auch. Ne? Diese Entwicklung des E-Sports mehr Richtung so einer Showmatch-Influencer-Veranstaltung. Das finde ich dann halt einen guten, gelungenen Crossover letztlich.
ja, also du musst den Crossover halt hinbekommen, ne? Und Michi bietet sich an, es war jetzt natürlich ein Joke mit dem World Cup kommentieren, weil er hat davor ja auch andere Sachen gemacht, ja. Er hat immer wieder ein Interviewformat, wo er die Persönlichkeiten tatsächlich vorstellt aus der Fortnite-Branche. Und das ist was, was zum Beispiel sehr wenig gemacht wird in anderen Branchen, wo ich sagen würde, das ist schöne Chance, da quasi das Ganze zu verbinden, ja, dieses Influencing und Content Creation, Fun Content Creation ohne den Competitive Aspekt, aber trotzdem E-Sport mit reinzubringen. Das heißt, diese Leute, die sich für die Heats und für die Cups da qualifiziert haben, einfach mal im Interview zu haben und zu sprechen, was sind das für Personen? Aber ja, gleichzeitig, ja, besteht halt die Chance, dass du dann woanders hingehst und dich doch über Baldur's Gate unterhältst.
Ja. Na gut, ich habe auf jeden Fall mit den Jungs zwischendurch auch nochmal gesprochen und sie haben angeboten, hier sich mal mit uns zusammenzutun. Und wir haben jetzt so locker besprochen, dass wir uns in der Weihnachtszeit vielleicht mal zu einem gemeinsamen Jahresrückblick treffen. Und das finde ich tatsächlich super. Weil ich, also
Bin
ich
ich auch gespannt.
glaube, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auf den E-Sport, aber ich finde es, glaube ich, einfach sehr interessant, da sich gegenseitig mal abzuklopfen.
Ja, finde ich auch. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr über die Jungs selber zu erfahren, weil die sind ja ansonsten immer die, die die Fragen stellen.
Ja.
Und ich finde es persönlich immer sehr spannend, ein bisschen Background zu haben zu den Leuten, die die Fragen stellen. Wissen, woher der Wind weht.
Ja. Ja, das also, ne, ist jetzt nur so Teaser, das machen wir irgendwie dann in der
Machen wir
Weihnachtszeit.
mal. Ja, haben ja, also wir haben ja mehrere Interviewangebote auch noch und vielleicht überlegen wir uns da mal was. Weil teilweise bietet sich das, glaube ich, an. Also es macht zwar Spaß, mit dir einfach so ein bisschen freie Schnauze zu plaudern und Meinungen auszutauschen. Aber also zu manchen Themen hätte ich halt auch richtig Lust, mit Leuten zu reden, die dann noch richtig tief drinstecken.
Hä, aber da bin ich doch voll der Meinung. Aber hatten wir uns nicht entschieden, das nicht zu wollen? Also hattest du das nicht vor allem gesagt?
Ja, also ich bin, wie gesagt, eher dann für Sonderfolgen oder so, anstatt das regelmäßig zu machen. So, also so Themenfolgen so.
Okay, also ich bin da auf jeden Fall für zu haben. Ich finde das auch gut.
Ja. Ja, Mensch, Steffen. Willst du mir noch was erzählen?
Nee, du bist ja offensichtlich davon
Dann erzähle ich dir
gelangweilt,
noch
nur mit
was.
mir reden zu müssen und nicht noch irgendwelche coolen Gäste zu haben.
Na, also ich dachte halt Experten, ne? Also StarCraft-Experten werden halt mal
Okay.
nice, die sich den Kram angucken.
Okay.
Ja, Bjergsen hat aufgehört.
Oh, krass, ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Einer der renommiertesten Dänen im amerikanischen Raum. Ja, nee, Bjergsen, absolute Prodigy damals als Europa, krasser Midlaner, der recht früh, ich glaube nach 2 Jahren in Europa, rübergewechselt ist nach Amerika. Und ja, TSM da mehr oder weniger übernommen hat, ist jetzt auch Miteigentümer quasi, hat Anteile an TSM und ist jetzt von der Spielerrolle, aktive Spielerrolle, auf die Coaching-Position gewechselt. Und ja, wird spannend zu sehen, was mit TSM passiert und wie sich die Teamdynamik dadurch verändert. Denn man kann sich auch vorstellen, denke ich, dass wenn ein Spieler Miteigentümer ist, dass als Coach eventuell schwierig ist, diesen Spieler zu coachen.
Ja, okay.
Und es war so, dass zwischen Spring und Summer Split, ich meine, da gab es ja auch den Wechsel von Doublelift zu TSM, dass es da auch ein Coachwechsel stattfand, dass sie zu einem alten Coach wieder zurückgewechselt sind, den sie davor ausgetauscht haben, weil der eigentlich wenig Voice im Team hatte. Und man munkelte, dass das quasi ein taktischer Move von Doublelift und Bjergsen war, damit sie selber mehr im Team zu sagen haben und einfach ihr Ding spielen konnten. Und ja, mal sehen, wie es ist, wenn Bjergsen jetzt auf der Coach-Position ist.
Ja, ich fand es tatsächlich auch ganz spannend. Ich hatte, glaube ich, Doublelift dazu gehört, zu den Worlds, der einfach sagte, dass sie nichts hingekriegt haben. Diese Clips sind sowieso im Nachhinein immer ganz spannend. Also, dass sie sich quasi in den Scrim schon ein bisschen selbst zersetzt hatten und dann da nichts mehr gehen konnte. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite war, dass der Coach von G2 in einem Podcast sagte, dass sie in Scrims eigentlich so ganz solide gefahren sind insgesamt, aber gegen Dambom einfach 0 aus 13 gewonnen haben oder so. Und immer klar war, das ist ein Team, mit dem man sich nicht anlegen möchte, wenn man das irgendwie verhindern kann. Insofern ein bisschen blöd, dass man im Halbfinale schon gegen sie ran musste.
Ja, ein bisschen bitter, wenn du mit 0-13 Scrim-Score da reinläufst. So einfach so weißt der, ja, okay. Let's try.
Ja, natürlich.
Ja, ansonsten war noch Stay-at-Home Story Cup.
Ja, wir haben doch
Morgen
über unser
Freitag.
Versagen in der Warcraft 3-Szene schon gesprochen. Du
Ja, haben
hast
wir ein bisschen angerissen. Für
du
die
hast.
Leute, die dann halt erst später einschalten, ne?
Die willst du jetzt nochmal
Aber es gibt viele
persönlich
Leute.
abfertigen? Die Vielen Dank für den Resub-Call in dem Zusammenhang.
So, Freunde, alle auf Spotify folgen und auf YouTube.
Aber es gibt
Seid
noch eins, wo ich,
ein.
was mir jetzt noch mit eingefallen ist, wegen der Coach-Sache. LS
Eine
und
Sache noch.
Polt.
Ah ja.
LS und Polt sind jetzt plötzlich bei SKT-Coaches. Habe ich das richtig verstanden? Es kommt
Ja, es
mir
gibt Gerüchte. Es gibt einen
richtig absurd
Discord-Post,
vor.
der abfotografiert wurde.
Ja, ist das absurd oder? Also, wie siehst du denn LS? Ist das ein brillanter Analyst? Ich fand den tatsächlich richtig nice, auch als er gecastet hat mit Captain Flaws. Das hat mir auch gut
Also,
gefallen.
es war nicht Captain Klaus. Also, es war, ja, war ein guter Cast. Mir gefällt der
Ach nee, du
LCK
hast recht.
krass. Mir ist der Name aber auch gerade entfallen. Das ist richtig, richtig traurig. Aber das LCK, ich finde, man hat mehr gemerkt, dass das ein eingeschworenes Duo ist.
Ah, da haben wir sogar
Und
vor 2 Wochen schon drüber geredet. Ich erinnere mich wieder.
haben wir gesprochen, das ist es war einfach smooth und ziemlich gut. Da finde ich, merkt man explizit das, was ich vorhin angekreidet habe bei Quickshot, dass beide Spieler richtig in der Spielmaterie und auch in den verschiedenen Patches drinstecken, weißt du, in den Details.
Ja.
Und dass darüber noch ein bisschen mehr drin und das ist so, das macht den Cast einfach saftiger für mich. Das ist einfach schöner. Und ja, ansonsten hat man ja gesehen, dass als Jett zu Team Liquid gewechselt ist, dass sie da strategisch schon ziemlich gute Drafts gespielt haben und sich da gut präsentiert haben. Und Yamato Ken ist ja auch nach Korea gegangen, hat da ausgeholfen, ist jetzt allerdings wieder zurück und Freelancer. Aber das war wohl auch eher aus persönlichen Gründen, hat er geschrieben. Das heißt, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es keine Gründe gibt, einen Colorcaster jetzt nicht mit in die Coaching-Position zu nehmen. Und es ist so, dass es ja ein Duo ist, wie du schon gesagt hast, also Polt, Legendary StarCraft-Spieler, der jetzt auch TFT-Spieler ist, der jetzt da den Coach macht. Aber das ist halt kein kein League of Legends-Crack, sage ich mal. Das heißt, er bringt ihnen eher so grundlegende Sachen bei, wie wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir, wie schaffen wir die Team-Chemistry etc. und oder wie verbessere ich mich, so grundlegende Sachen, die ich lernen muss, während LS dann den Fokus hat, eher Richtung Draft zu gehen und in die Spieltiefe. Und diese Kombination, finde ich, klingt jetzt als erstes Mal nicht schlecht.
Würde ich auch so sehen, wobei ich so ein bisschen Zweifel habe an der Legitimation von den beiden. Also wenn so ein bisschen auch der Gedanke ist, dass die koreanischen Spieler vielleicht so einen komischen Ami nicht so richtig akzeptieren, auch wenn der schon lange in Korea ist, und polt da sozusagen so ein bisschen diese das mitcovern soll, diese Autorität mit reinbringen soll. Ich finde, es wirkt erstmal wie eine relativ instabile Konstruktion, genauso wie der Einzelspieler, also StarCraft-Spieler, Polt, der jetzt dann da diese Teamorganisation dann mitgestalten und wie du sagst, so letztlich so Teamaspekte vielleicht dann auch mitbelegen muss. Bin ich mir nicht so sicher, wie gut das funktioniert. Mag aber auch sein, dass er jetzt einfach die 3, 4 Jahre älter ist, wie die Jungspunde in der League-Welt und da einfach dann also wirklich E-Sport-Idol dann auch einfach super passt. Also
Ich
ich
glaube, vor
bin.
allen Dingen koreanische Kultur und StarCraft-Kultur hast du noch mal ein paar Extrapunkte, auch wenn StarCraft 2 ist und das jetzt nicht so giga angesehen ist, glaube ich trotzdem schon, dass die Leute da eventuell zu ihm aufschauen. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass LS ja wirklich, sag ich mal, ja, international bekannt ist eigentlich dafür, für die vor allen Dingen Thesen, die er vertritt, was Itemization angeht oder so. Das ist einer der Caster, der dieses Itemization-Thema ja mit am meisten auf die Agenda gesetzt hat, eigentlich, und das seit ja, eigentlich schon Jahren. Und von daher glaube ich, ist es schon so, dass man da durchaus Respekt zollen kann. So, und
Ja, ich glaube nur nicht, dass es den Koreanern besonders bewusst ist, was LS so verbreitet. Aber kann
ja,
sein, dass das geht.
kann sein, weiß ich nicht, aber andererseits haben die halt auch noch eine andere Kultur. Ne? Wenn gesagt wird, alles klar, das ist jetzt euer Boss, ist die Frage, ob die dann so
Ja.
ticken wie manche der Europäer, die sagen, hey, ich bin 16, hast du mal geguckt, wie viele Follower ich auf meinem TikTok-Account habe? Du kannst mir gar nichts. So, eventuell ticken die Koris dann doch noch mal ein bisschen anders.
Ja, also ich stimme dir schon zu, aber es ist halt einfach SKT. Also das ist halt, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ob da nicht auch viel so alte Strukturen sind, in die so ein, ja auch, also so ein schräger Vogel, so ein bisschen wie LS, erstmal sich etablieren muss. Also ich wünsche ihm da Erfolg. Der hat ja auch ein bisschen TFT gespielt, ist mir insofern natürlich äußerst sympathisch. Und ich bin gespannt, ob das klappt, aber es überrascht mich einfach insgesamt, der Move. Also, weißt du, es scheint so ein bisschen Desperation für mich da auch raus. Also, ich wundere mich, dass es nicht die krassen koreanischen League-Coaches gibt, die man haben will.
Ich würde nicht unbedingt sagen Desperation. Also zum einen, was diesen Cross-Coach-Aspekt angeht, würde ich nochmal auf Hack zurückkommen, ja, der dann General Manager war von, ich weiß nicht welches Overwatch-Team, aber eins der sehr, sehr erfolgreichen Overwatch-League-Teams auf jeden Fall. Der hatte sich da ziemlich gut gemacht. Ich denke, das könnte bei Polt auch sein. Und ich halte das gar nicht schlecht für
Boston.
koreanische Teams, wenn du, sag ich mal, so noch so eine gewisse andere Kultur reinbringst, gerade auf der strategischen Ebene. Denn die Koreaner sind ja extrem, extrem stark mechanisch.
Was für ein schöner Brückenschlag zum Anfang mit dieser GSL-Geschichte. Wunderbar.
Genau, aber Innovation, also dadurch, dass die anderen vielleicht, ne? Nicht die stärksten mechanisch sind, kommen sie auf strategische Innovationen und bringen teilweise ja, neue Aspekte mit ins Gameplay rein. Und ich denke, da könnte so ein kreativer Kopf wie Polt oder vor allen Dingen auch LS durchaus helfen.
Ja, finde ich, wirklich einen schönen Rahmen. Und also kann ich auch sehen, aber ich bin einfach gespannt, ob es funktioniert.
Ja, das bin ich auch.
Okay, folgt Nunja auf Twitter, @nunjaloy. Das ist
Ja.
dringend erforderlich. Ansonsten habe ich jetzt das VOD wieder erlaubt für diese Folge E-Sport Eintopf. Ich werde die jetzt einfach direkt auf YouTube packen, denke ich.
Richtiger König.
Weil tatsächlich. Wollte ich eigentlich direkt jetzt weiter mit TFT machen, aber mein Magen knurrt. Insofern werde ich jetzt kurz was schnell essen und dann freue ich mich noch ein bisschen durch TFT. Und natürlich freue ich mich in den nächsten Tagen auf ein bisschen StarCraft-Action. Da würde ich euch nochmal empfehlen, ein bisschen Showtime und Lambo und Hero Marine die Daumen zu drücken. Ansonsten kann man Blast zu Ende gucken. Das Finale steht kurz bevor. Und ein bisschen Tetris. Also es gibt wieder ganz viel E-Sport. Wir sind nicht mehr, weiß ich auch nicht, an den League. Keller gefesselt.
Machen wir über die Weihnachtszeit denn, also wir machen ja diese eine Special-Folge. Gucken wir mal, ob wir vielleicht dann. Weil es wird ja diese Dürre kommen. Sagen wir
Diese
mal, die
Dürre.
Dezember 6 Wochen-Dürre.
Ja, sehe ich. Okay.
Und also müssen wir uns überlegen, ob wir denn sagen, komm.
Machen wir ein paar Interviews.
Die alten Männer machen mal Pause oder wir unterhalten uns mit richtigen Smarties.
Ja, da habe ich Bock drauf. Lass das machen.
Ja. Starten wir nochmal privat, aber lasst euch schon mal geteasert sein.
Ja, Teasern ist immer gut. Da
Eben.
werden, dann werden wir dann das ganze Jahr gehatet, dass wir immer noch nicht dieses Interview gemacht haben.
Eben,
Da stehe ich drauf. Das müssen wir
ja, eben,
machen.
das stehen wir hinter, das können wir.
Nun
Ja.
ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Mich auch. Danke, danke.
Dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Ich warte noch.
Okay. Kekse haben nur sehr wenig Vitamine. Daher muss man davon sehr viele essen.
Smarts.
Mach's
Bis
gut.
dann. Tschö.